Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magera.
Moin Moin, hier ist Wolpertinger Nico.
Hier ist Santa der Santa-Riegel.
Au!
Und hier ist Grabowski, a.k.a. Rama vom Wolfsfelsen. Tag.
Rama vom Wolfsfelsen? Ihi.
Ja, Dschungel.
Oh Gott, das war ja wirklich hier, alles schlimm jetzt. Da war ja gar nichts gut.
Aber Rama habe ich jetzt an die Margarine, bitte.
Ja, Mann.
Ja, meine ich auch. Santa halt's Maul.
Was?
Spontan Hunger.
Du bist einiges als Schärfe hier ins Gespräch gebracht.
Ja. Das muss ja auch sein. Bei dem Thema ist ja auch eine wilde Nummer heute.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da fangen wir jetzt auch endlich mit unserer aller Lieblingslegion bzw. Space Marine Orden. Fangen wir heute endlich an. Und da hat Nico ein ganz fantastisches Skript vorbereitet.
Yeah.
Und dementsprechend beschäftigen wir uns heute nicht direkt mit den Space Wolves, sondern erstmal mit ihrem Primarchen Leman Russ. Und wollen wir einen kleinen Progress vorher machen?
Aber ich sicher glaube, das.
Ja, Nico, dann sag mal, ob du irgendwas Schönes Bin-Mageddon-mäßiges gemacht hast.
Naja, Bin-Mageddon-mäßig. Ich bin kurz vor dem Fertigstellen von 20 Zerfleischern. Deren Anführer, den Skullmaster, das ist ja irgendwie so ein etwas größerer Zerfleischer, und dann habe ich zumindest schon mal die drei Reiter von den Bloodcrushers fertig. Und ja, und nächster Step wären dann tatsächlich 10 Chaoshunde oder Kornbluthunde, wie die auch immer heißen, damit die dann nachher alle zusammen mit den Bloodcrushers, das sind glaube ich 1000 Punkte on point für OPR, für den Tabletop-Freibeuter fertig sind.
Ich bin begeistert. Ja, ich freue mich richtig auf deren Sommerfest und wenn wir da unsere kleine Showplatte präsentieren können.
Jo, also da bin ich auf jeden Fall gut vorangekommen.
Okay. Ja, total. Das würde eine feine Sache werden.
Santa, was ist bei dir los, Santa?
Hobby, technisch gerade gar nichts, da bin ich zu nicht viel gekommen.
Halt doch dein dummes Maul, du machst doch gerade diese geilen Data-Karten.
Ja gut, aber das ist ja nicht so wirklich Hobby.
Hä? Also, Santa, das halt ist doch ein Bin-Mageddon-Quest.
Okay, für Bin-Mageddon. Ich habe ein Programm geschrieben, um die Karten praktisch zu rendern. Also dass wir auch, selbst wenn es jetzt nicht Armageddon ist, sondern irgendwas Richtung Killteam geht, dass wir dann einfach nur eine neue Datenbank anlegen kann und dann die Karten mit dem typischen Hintergrund, den wir haben, mit dem Inhalt dann gerendert wird, und da ist es dann in Zukunft auch egal, ob es 3 Karten sind, 15 sind oder 1500.
Beim Blute des Allvaters.
Das habe ich gemacht, ja.
Da hat er sich aber schön einen reingerendert jetzt.
Ein bisschen JavaScript, ein bisschen CSS, schon sieht es gut aus. Nice. Und ja, ich habe jetzt auch seit vorletzter Woche hier in unserer gemeinsamen Wohnung einen Schreibtisch. Und da habe ich jetzt auch schon meinen Schrank und den ganzen Bastelkram alles hier. Das heißt, ich muss das nicht mehr so halb schief auf dem Sofatisch machen, sondern
auf dem umgedrehten Melkschemel arbeiten. Nee.
Ja, das war
eine wildes Jahr.
Das war für uns alle nicht leicht.
Ein wilder Ritt quasi.
Da verbinden wir viele lustige Erinnerungen mit. Da haben wir ja angefangen in seiner Kemenate.
Falsch, eine Kemenate ist ein beheizter Raum.
Oh, stimmt. Ein altes Scheißloch von Wohnung. Verzeihung.
Ach, herrlich.
Das ist ja eigentlich ein größerer Briefkasten.
Ich habe Bin-Mageddon-mäßig auch ein bisschen was gemacht, denn ich bin dabei, immer noch Miniaturen für unser Bin-Mageddon-Quest zu machen. Und ich habe gerade just den Geilo-Geilo World Eater Sergeant fertig bemalt. Wir nehmen diese Folge ziemlich weit vorher auf, denn die Taktika war noch nicht. Wenn ihr das Ganze hört, ist die Taktika schon gewesen und war wahrscheinlich fantastisch.
Phänomenal.
Und dementsprechend sind wir so ein bisschen vergangenheitsmäßig unterwegs, aber wir sind in den letzten Zügen, um uns für die Taktika vorzubereiten. Und dementsprechend habe ich da auch Miniaturen gemacht und bin da mit Regelschreiben. Wir haben Testspiele für unser StarQuest-Mod gemacht, aber all das ist natürlich Vergangenheit, denn das finale Produkt habt ihr ja wahrscheinlich auf der Taktika schon getestet oder zumindest gesehen. Ja, Grabowski, was hast du Schönes gemacht?
Ja, ich habe an den letzten World Eaters, also den letzten 4 World Eaters, die noch bemalt werden müssen, für Binmageddon Quest weitergemacht. Zum Zeitpunkt jetzt sind sie noch nicht ganz fertig, aber natürlich, wenn ihr das hört, sind sie schon fertig, werden sie fertig gewesen sein. Und unser Testspiel haben wir ja auch gemacht, vergangenen Freitag, und bei dir zu Hause, Andy, und das war sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, war eine coole Truppe. Grüße geht raus an Flo und Jan, war richtig schön. Ja, und das war es dann ja auch schon mit dem Hobby.
Ja, stimmt, da sind wir durch mit.
Kommen wir zu dem feuchten Traum eines jeden 15-jährigen oder spätpubertierenden Metal-Fans. Grüße gehen raus an Julian von Warpdust. Und wir kommen jetzt zum
Seifen-Tom.
großen Primarchen Lehman Russ von den Space Wolves. Und den Anfang macht, glaube ich, Nico himself.
Yo.
Ja, finde ich aber auch von dir sportlich, dass du bei deinem eigenen Skript dich gleich an Anfang setzt. Das erleichtert uns allen den Einstieg.
Ja, denke ich doch, oder? Dann kommt ihr smooth rein. Ah, herrlich. Könnt ihr einfach mit in die Furche rein. Die Anfänge von Lehman Mowgli Russ. Mowgli, fragt ihr euch? Ja, Mowgli. Er hat sowieso schon viele Zweitnamen. Auch bekannt als der Wolfskönig oder der große Wolf oder der Herr des Winters und des Krieges. Der große Primarch der Space Wolves und meiner Meinung nach verdient er ebenfalls noch den Beinamen Mowgli. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir hier eine waschechte Walt Disney inspirierte Anfangsstory haben. Ja,
früher in meiner DSA-Runde, als ich so 16 war, wir hatten immer mindestens einen dabei, der quasi die Origin-Geschichte von Lehman Russ hatte.
Ja, es ist halt, ich habe es gelesen und dann dachte ich, ich hatte mich ja vorher nicht so damit beschäftigt. Und dann dachte ich, okay, das Erste, was mir einfiel, war nicht Lehman Russ, sondern Mowgli. Ja. Einfach Fakt.
Und ja, das ist dann halt immer so die Frage, wenn du von Wölfen aufgezogen wirst, entweder ich werde in Mowgli oder ich gründe die Stadt Rom. Eins von beiden, es musste schon gehen.
Ja, das stimmt. Aber naja, und da er nicht Romulus oder Remus heißt, sondern ganz klar Mowgli, ist es in diesem Fall. Ist es halt so, der wilde Primarch Lehman Russ, sich selbst bezeichnend als der treueste Sohn und des Imperators und der Henker des Imperators. Der wurde nämlich in den Anfangswirren, als das Chaos sich die Geburtskapseln ergriff und in die Galaxie hinaus feuerte, der landete dann halt mit seiner Kapsel ganz im Nordwesten der Galaxie auf der Eiswelt Fenris. Und und als er dann halt aus seiner Geburtskapsel rauskletterte, traf er tatsächlich auf eine Einheimische und in Form von einer gigantischen fenrisianischen Wölfin. Das sind riesige Wölfe, also ja, vergleichbar, ja, weiß ich nicht, Pferde groß, die sind riesig und halt eine Gefahr auf dieser Eiswelt. Ja,
so ein bisschen wie so ein Varg aus Herr der Ringe, oder? So, ja, so stelle ich ja, mir stimmt, die vor. Doch, ja, genau. Derbe, monströs, aber immer noch so wolfsartig.
Ja, das stimmt. So kann man sich die ja noch besser vorstellen. Für all die Herr der Ringe-Gucker da draußen. Genau. Und die Wölfin hat halt in ihm so das wilde Potenzial oder dieses animalische gesehen, erschnuppert, wie auch immer. Und hat sich nicht dafür entschieden, für sich und für ihre Welpen ein leckeres Mahl zu kredenzen, sondern sie hat sich dann halt seiner angenommen und ihn quasi mit an die Brust gezogen. Er wuchs auf im Schoße der Wölfin, in Verbindung natürlich mit den Geschwistern, den Welpen, und er hatte dann halt ein ganzes Rudel. So, und das war natürlich ein sehr großes und sehr effektives Rudel. Das hat auch Siedlungen überfallen, weswegen das auch eine Gefahr für die Einheimischen ist. Und in der Region, wo sie halt aktiv wurden, da hat sich dann halt der ortsansässige König dazu entschieden, eine große Jagdtruppe auf den Weg zu schicken, um dieser Gefahr Herr zu werden. Und Jahre später, da ist dann halt Lehman Russ auch schon ein bisschen größer gewesen natürlich, primarchentypisch, sag ich mal. Genau, und da kam dann diese Jagdtruppe und erwischte halt dieses Rudel, stellte eine Falle und griff halt die Truppe an. Und dabei starben eigentlich alle Wölfe, bis auf zwei, Und zwar das, also die letzten zwei Geschwister von Lyman, die auch später bekannt wurden als Freki und Geri. Und Lyman Russ himself überlebte natürlich auch, hat bestimmt geblutet aus 1000 Wunden, hat aber auch Dutzende Jäger gekillt. So, und aber als er dann halt da am Wüten war, haben die Menschen in ihm erkannt, also trotz der Wildheit und wie er sie dann da auseinandergenommen hat mit bloßen Händen, haben sie in ihm aber auch irgendwas Menschliches gesehen. Und vielleicht nicht nur das Menschliche, sondern auch dieses typische, dieser göttliche Funke des Primarchen in ihm entdeckt. Und haben versucht dann zu beschwichtigen und auch Lyman Russ, oder zumindest nur, ja, ich weiß gar nicht, ob er einen Namen zu dem Zeitpunkt hatte. Nee, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls hat er dann auch gesagt, okay, gut, die lassen jetzt ab von den Kampfhandlungen und wir gucken mal, wo es dahin führt. Und die Menschen nahmen ihn dann mit und brachten ihn zu ihrem König.
Man sollte vielleicht dazu nochmal sagen, was Fenris für eine Welt ist. Also es ist eine Eistodeswelt quasi, in der halt so krasse Stämme leben, also so Wikingerstämme quasi, die sich durchaus untereinander bekriegen. Da sind richtig heftige Kreaturen in der Wildnis und in den permafrostüberdeckten Meeren. Also zumindest zur Winterzeit sind die wirklich, teilweise können diese Stämme nur miteinander agieren, wenn Winter ist, weil dann diese Meere zugefroren sind. Und das ist eine ziemlich krasse Welt. Gibt es auch viele, also finde ich immer cool, wenn das in den Büchern auftaucht. Tatsächlich auch in den Dawn of Fire-Reihe gibt es einen Roman mit einem Space Wolf, also eher gesagt einem Ultramarine, der dann Space Wolf werden soll wegen Primaris, bla bla bla. Und da wird diese ganze Welt toll beleuchtet, ne? Und auch wie die Stämme leben und sowas. Das ist schon mega nice. Und gibt ja auch diese Kurzgeschichte, wo die Alpha Legion auf Fenris rumeiert, weil da so ein Thunderhawk von den Space Wolves abgeschossen wurde und die wollen noch die Überlebenden töten und da sind die auch in so einem Fischerdorf, die dann auf Alpha Legion und Space Wolves treffen und da finde ich, kriegt man einen guten Einblick, dass das wirklich eine Welt ist, die ja lebt wie ja Nordeuropäer als Wikinger so, ne? Also wirklich sehr raues Leben und
ja, sogar noch rauer sogar, könnte man ja genau, sagen.
Also wirklich eher Richtung Urzeitwelt als Feudalwelt so, ne?
Ja, halt auch das mit diesem Initiationsritus, mit dem Fangen oder Bekämpfen eines Fenris-Krakens, was halt eigentlich mal auch nicht weiß, ob das jetzt eine Warp-Kreatur oder ein Tyranniden-Ding ist oder was.
Naja, aber ist ja nicht immer der halt Kraken, schon, aber es gibt schon unterschiedliche. Ja, die müssen auf jeden Fall so Bestien erlegen und so. Aber da kommen wir bestimmt in der Space Wolves-Folge doch zu. Ich wollte nur mal für jeden, der noch nichts davon gehört hat, es ist wirklich so, Vikings in Arschgeil, so, ne? Also da geht's schon richtig zur Sache auf Fenris.
Und arschkalt, alles Permafrost.
Ja, aber nicht immer, ne? Also das wird ja auch, es gibt ja auch Sommer, das ist zwar so super.
Genau.
Jo.
Gut. Genau. Sie brachten ihn dann zu ihrem König Tengir, der war der Anführer der Russ. Die Russ sind, wenn ich das richtig entsinne, auch ein Stamm gewesen von diesen vielen sich bekämpfenden Stamms und Warlords und kleinen Königreichen. Und Tengir hat gesehen, dass Lyman kein normaler junger Mann war oder kein normaler Junge war, was auch plausibel ist. Nicht nur, weil er ein Primarch ist, sondern weil er halt mehr oder weniger nackt auf Fenris überlebt hat, unter Wölfen. und hat ihn dann adoptiert und sich seine angenommen und halt auch seine Wölfe adoptiert und aufgenommen. Was schon sehr wild ist, wenn man bedenkt, was das für Tiere sind und was die halt für eine Gefahr eigentlich sonst darstellen. Aber Russ hatte sie wohl unter Kontrolle, verhält sie friedlich in seiner Umgebung. Russ lernte dann sehr schnell die Sprache natürlich, also die, was so dazugehört, ein Mensch zu sein, hat schnell gelernt, dass er ein Mensch ist, hatte naturgemäß eine große Begabung für das Kämpfen, für den Weg des Kriegers. Die Sprache lernte er schnell, beherrschte sehr schnell alle Waffen. Er bemerkte halt anhand seiner Fähigkeiten, dass er mehr war als ein Wolf und halt aber auch mehr war als ein Mensch. Also das hat sich halt selbstverständlich schon irgendwie abgezeichnet, dass er selbst den normalen Menschen, selbst den Erwachsenen, selbst den Größeren, selbst den gestählten Kriegern von vornherein naturell überlegen war. Entschuldigung.
Durch seine Ergebenheiten und durch seine Taten erhielt er dann von Tengir den Namen Leman Russ und wurde zu seinem Nachfolger ernannt. Er wurde halt auch wirklich als sein Sohn adoptiert. Als Tengir dann starb, folgte er ihm dann halt auch auf den Thron der Russ und galt halt als bester Anführer, bester König oder Jarl oder was auch immer dann der Titel da war, den sie halt jemals hatten, weil er halt nicht nur ein sehr rabiater und brutaler und versierter Krieger war, sondern weil er halt auch sehr viel Weisheit hatte oder hatte. Also ich finde, das kommt in den Romanen ganz gut rüber, gerade in Prospero Burns oder sowas. Zumindest stellt sich halt Russ halt immer so als grobes Werkzeug vor, aber der hat halt sehr viel mehr Tiefe als jetzt zum Beispiel in Angorn oder sowas.
Ja, ich finde auch, also da kommt es in den Romanen, sticht das schon raus, dass er in solchen Momenten, weil er ergibt sich ja so arg als Space Wolf so und will halt diese Kultur auch vollends verkörpern, aber am Ende ist er halt quasi Terraner, ne? Und das merkst du dann immer, dass er dann doch, sag ich mal, dieser Kampfeslust der Space Wolves widerstehen kann und in den Momenten, wo es drauf ankommt, dann doch recht besonnen ist für sein Verhältnis, ne? Und auch sehr gut, sag ich mal, andere Charaktere lesen kann und so, wenn man jetzt daran denkt, wie er in der Primarchen-Novelle hier Leman Russ mit dem Lionel Johnson agiert und sowas, ne? Also da finde ich, zeichnet sich das schon gut raus. Und da zeichnet sich auch heraus, wie so ein Primarch definiert wird, ne? Also ich meine, am Anfang, sag ich mal, ist er ja die Verkörperung seiner Legion und so wurde es ja auch immer dargestellt, in ganzen Quellenbüchern, ohne viel Tiefgang. Und das zeichnet die Horus Heresy auch wirklich aus, dass sowas dann rauskristallisiert und geschärft wird, ne? Und gezeigt wird, okay, der ist doch mehr und das unterscheidet ihn dann doch. Er gehört irgendwie doch nicht so richtig dazu, obwohl er ja im Prinzip der Genvater der Space Wolves ist, hat er nochmal ganz andere Qualitäten, die ihn dann doch stark unterscheiden.
Total. Also ich finde, da ist er sogar noch einer der vielschichtigeren Charaktere, was die Primarchen angeht. Also du hast ja da schon einige, die interessant sind und einige, die halt auch eher zweidimensionaler sind. Aber so bei Russ, als er dann so die ersten Gespräche im Buch, als man die gelesen hat, hat sich das eigentlich komplett revidiert und hat gemerkt, so der gibt sich halt so als so der raubeinige Wikinger, Space Marine Anführer. Aber es ist halt viel mehr dran und da kann man, also ich bin mir nicht sicher, ob er das macht, weil er Terraner ist oder er versteckt das gerne, damit er eher unterschätzt wird und man ihn vielleicht eher unterschätzt und ja, aber der ist halt auch so, er hat auch so was Melancholisches, weil so er ist halt der Henker, er weiß das auch, aber gibt sich den halt in oder fügt sich dem, aber so wie das klang oder das immer so mitgeschwungen hat, wenn er das erklärt hat oder den was war denn das, einer von diesen Schreibern erklärt hat, klang das nicht so, als ob er das wirklich gut findet, was er macht. Also er hat keinen Spaß daran, der Henker zu sein, aber er macht es, weil er es halt gut kann. Und das fand ich halt auch ziemlich toll eigentlich.
Also das Schöne ist ja, dass ja viele, also nicht viele, aber dass ja alle Primarchen eigentlich recht vielschichtig sind oder mehr oder weniger relativ vielschichtig beschrieben werden und manche ploppen dann da noch so raus, die haben noch ein bisschen mehr auf dem Kerbholz und das merkt man bei ihm halt ganz stark. Ich finde, zu Beginn kam mir das auch ein bisschen sehr stumpf vor, also eher als Charakter, wo ich mir dachte, ja, okay, toll, Space Wikinger, scheiße, nicht so geil oder nicht so interessant vielleicht, keine Ahnung, weil es auf den ersten Blick erstmal sehr stumpf wirkt, ne? Aber dann kommst du halt so dahinter, dass er ja so zwischen den Stühlen sitzt, ne? Also so, um das jetzt mal so zu sagen halt, ne? Und dadurch wird's dann interessant, da hat mich das echt so abgeholt. Also er hat mich dadurch so abgeholt, durch dieses, von wegen, ja, ist nicht Fisch, nicht Fleisch, so nach dem Motto, sondern halt dazwischen, wie ich eben schon meinte. Und da kommt dann so diese Art Kampf mit sich selber vielleicht.
Voll, ne? Also ich finde an der Leman Russ Novelle richtig, richtig geil, muss ich sagen. Ich habe mir die extra jetzt die Woche nochmal angehört und das war mir total im Fallen. Die spielt ja in total verschiedenen Zeitlinien, also die fängt ja an, da geht's ja gerade darum, dass die Space Wolves in einen Orden aufgeteilt wurden. Also das spielt nach der Horus Heresy, zu der Zeit, wo Gilliman beschließt, die Legion in Orden aufzuteilen. Und das siehst du aus der Sicht von einem Space Marine, der gerade dem ersten Orden der Space Wolves hinzugefügt wurde. Und da ist Leman Russ halt noch präsent. Da haben die so eine große Feier im Reißzahn der Ordensfestung der Space Wolves und hat so ein Wikinger-Saufgelage quasi. Und da dieser Space Wolf, aus dessen Sicht du das siehst, der entfernt sich dann halt, weil er irgendwie so ein bisschen döschig wird. Die saufen ja immer dieses Mjöt, heißt das Mjöt? Dieser super hochprozentige Met, der kocht, den sie sich da reinfeuern. Oh, ich glaube, Mjöt heißt das Zeug, ne? Also ich quasi glaube, der einzige ja. Alkohol, der einen Space Marine wirklich besoffen machen kann. Und der wird so ein bisschen döschig und entfernt sich dann da vom Herdfeuer, nennen sie das ja immer da, bla bla bla. Wikinger, Schmickinger, ne? Und dann wandelt er da so durch einen Reißzahn und trifft dann Leman Russ. Und der ist da schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, wie ein wunderlicher älterer Herr. Und da finde ich es ganz cool, weil dann erzählt er ihm halt so eine Geschichte, weil er meinte halt so, ah, ich wurde ja niemals geschlagen, außer vom Allvater. Und dann meinte er so, außer der eine. Und dann erzählt er die Geschichte von ihm und dem Löwen. Und das finde ich halt ganz cool, weil ich meine, Leman Russ hat halt auch eine krasse Last auf den Schultern. Ich meine, er hat wirklich krasse Sachen gemacht. Er hat wirklich die zwei vergessenen Legionen quasi ausgelöscht mit seinen Space Wolves. Er hat, er ist zu spät zur Siege of Terra gekommen.
Dann hat auch folglich schon vor der Heresy wahrscheinlich zwei Brüder getötet.
Wahrscheinlich, man weiß es halt nicht. Und er ist an Horus gescheitert. Er war irgendwie immer der Henker, also das grobe Werkzeug, obwohl er ja eigentlich so viel mehr Tiefe hat. Und ich glaube, so diese Last, die da so auf den Schultern lastet, das haben die Black Library-Autoren teilweise sehr, sehr fein hinbekommen. Also besonders finde ich es in dieser Leman Russ-Novelle halt so geil, dass es halt in quasi, ich glaube, drei Zeitsträngen spielt. Einmal die Zeit zur Ordensgründung, dann hast du halt den Hauptteil zum Zeiten des Großen Kreuzzugs und du hast wieder Teile des Romans, der direkt nach der Siege of Terra spielt, ne? Wie die da quasi auf einem komplett entkernten Terra stehen, zu spät gekommen sind, der Imperator wurde in den goldenen Thron eingelassen und ja, also deprimierender kann es überhaupt nicht sein. Und diese drei Ebenen mit diesem Leman Russ, der halt so viel an Bürde schultern muss, finde ich halt total, total geil, wenn man dieses ganze Hintergrundwissen hat, ne? Wenn man das jetzt so als, sag ich mal, Neueinsteiger liest, ist das, glaube ich, oft nicht so richtig zu fassen und dann ist das einfach irgendwie nette Unterhaltung. Aber immer mit dem Hintergedanken, was der schon alles gemacht hat, finde ich das schon ziemlich geil.
Ja, muss ich so sagen. Genau, das meinte ich halt auch, das meinte ich halt auch mit dieser Melancholie, die immer so mitschwingt, wenn Leman Russ halt von seiner Rolle erzählt und von der Rolle seiner Legion. So, okay, wir sind halt die Henker, weil es jemand machen muss und wir halt sehr, sehr gut darin sind. Das heißt aber nicht, dass wir das gut finden, dass wir das machen müssen.
Ja,
vielen Dank. Das schwingt halt immer mit, ne?
Er hat im Vergleich zu vielen anderen Primarchen auf jeden Fall deutlich mehr Last oder Eigenschuld auch irgendwo auf den Schultern sitzen. Immerhin, also er ist und bleibt definitiv ein wilder Charakter, also auch je zornig hoch 30. Und ich glaube, was ihn auch extrem wurmt, ist halt die Tatsache, dass er im Endeffekt Horus sehr leicht auf den Leim gegangen ist. So, also Horus hat ja schon aufgrund seines vorherigen Verhaltens ja schon mitbekommen, okay, den werde ich wahrscheinlich eher nicht umdrehen können, das steht außer Frage.
Mit was für Folgen auch, ne? Also ich sag mal, die
Verheerung von Prospero und so
ist halt super crazy.
Ja. Dazu kommen wir ja dann gleich, genau.
Naja, wir haben eben schon vom Imperator gesprochen. Der wird von den Space Wolves bzw. den Fenrisianern der Allvater genannt. Alles natürlich mit diesem Deckmantel der nordischen Mythologie übergestülpt. Das ist alles mystisch und da bieten sie natürlich für so zynische alte Arschlöcher wie uns immer viel Angriffsfläche und wir machen uns viel, viel über die Space Wolves lustig, weil es im Prinzip nichts Peinlicheres gibt als Leute, die denken, sie wären Wikinger. Naja, dieser sogenannte Imperator oder Allvater, der hat halt schon von den Legenden von Fenris gehört und dass es da diesen crazy guten Anführer geben soll und hat aus den Geschichten quasi den verlorenen Sohn, den Primarchen gelesen und ist dahin gereist. Und hat halt vorher, wie es meistens macht, die Gebräuche und Kulturen des Planeten studiert und ist dann dahin gekommen als so eine Art dunkler Wanderer, als mysteriöser älterer Mann, gehüllt in Runen der Tarnung und Verwirrung. Also das ist auch in der Lehman Russ Novelle recht cool beschrieben. Da Lehman Russ wird halt einmal bewusstlos und träumt halt davon, wie er mit dem Wanderer durch die Ebenen von Fenris und die Gebirge, sag ich mal, gereist ist. Und da wird er halt auch so beschrieben, niemand kann dem Imperator in die Augen blicken, also dem dunklen Wanderer in die Augen blicken, denn er wird einen blenden und so blind machen wie frisch gefallener Sommerschnee und bla bla bla, also schon cool, ne? So, und der hat eine Gestalt, die selbst Lehman Russ nicht so richtig fassen kann, und er wirkt nicht maskulin, nicht feminin. Und das hat eine Stimme, die schon beruhigend ist, aber trotzdem beherrschend. Und das wird halt ziemlich cool beschrieben. Und mit diesem mysteriösen Wanderer schreitet Lehman Russ halt durch die Ebenen von Fenris, unterhält sich ganz viel, tauscht sich aus. Und dann gibt er sich als Herr der Menschheit zu erkennen und verlangt irgendwann die Gefolgschaft von Lehman Russ. Und der verweigert sich ihm. Der sagt halt, nö, mach ich nicht. Das ist halt so ein krasser Krieger, König, Wikinger, Man, ne? Also sieht aus wie so eine Mischung aus 80er Jahre Arnold Schwarzenegger und Angelo Kelly, und der hat da gar keinen Bock drauf, sich ihm zu unterwerfen, und sagt halt alles klar, okay, wir machen das auf Fenris Art, und gibt ihm dann so drei Prüfungen. Da gibt es erst so ein Wettessen, ne? Kennt man vielleicht aus dem amerikanischen Gossenfernsehen, wo so Hotdogs kiloweise in Menschen gestopft werden, und meistens gewinnt am Ende ein kleiner Dünner. So, das machen die, da gewinnt Lehman Russ. Da machen sie eine Sauf-Herausforderung, gewinnt natürlich auch Lehman Russ. Wo ich mich so frage, was haben die denn bitte gesoffen, dass Lehman Russ das gewinnt und der Imperator unterliegt?
Ah, vergorene Schafspisse. Ach,
wir trinken Feuer. So, und dann gibt es halt den dritten, die dritte Herausforderung ist halt ein Zweikampf. Und da hat der Imperator nur drauf gewartet und zeigt halt seine wahre Natur als dieser Herrscher der Menschheit und streckt Lehman Russ mit seiner Energiefaust nieder oder seiner Energieklaue nieder. Und Lehman Russ kommt dann halt wieder zu sich, lacht sich tot und schwört dem Imperator ewige Treue. Und im Prinzip hat er das die ganze Zeit gewusst, ne? Wie bei jedem Primarchen dämmert es dir halt im Hinterkopf, wenn der Imperator sich nähert. Und er hat ihn als den Allvater erkannt. Und ja, hat sich halt voll und ganz gefügt. Also es ist im Prinzip, hat er direkt seine Form gefunden, seine Legion nach wenigen Wochen übernommen, die dann auch direkt passenderweise in die Space Wolves umbenannt wurden. Und ja, der Rest ist Geschichte, ne? Und dann schreitet er auch mit großen Schritten Richtung großer Kreuzzug. Und da kann euch Grabowski ein bisschen was zu erzählen.
Ja, ganz genau. Aber was ich eben noch gerade zu dem Zweikampf da sagen wollte, jetzt stell dir mal vor, der Imperator wäre ein bisschen angepisst gewesen, auch nur irgendwie von ihm, und hätte ihn aus Versehen so aus dem Leben geboxt. Das hätte ja auch irgendwie die Bücher nochmal anders schreiben können halt, ne? Von mir so, oh scheiße, das wollte ich jetzt nicht. So, ich kann das erklären, Freunde, euer Anführer, ich muss jetzt auch mal los, ne, haut rein. Das ist echt ein bisschen richtig kacke, ne, Aber egal, kommen wir zum großen Kreuzzug. Und Lehman Russ wurde während des großen Kreuzzugs halt als gerissener und wilder Krieger bekannt. War er ja vorher schon, aber jetzt auch mal so ein bisschen, oder auf dem besten Weg denn, aber jetzt noch mal so ein bisschen über die Grenzen seines Planeten hinaus, würde ich mal sagen. Und seine Feuertaufe, die er bestehen musste, war die Rat des Feuers-Kampagne. Und in der hat er einen ganzen Sektor von Orks und Xenos gesäubert. Allerdings auch ein Drittel seiner eigenen Legion verloren. Muss man sich jetzt überlegen, wie cool das ist. Ich denke mal, in deren Kultur ist es halb so wild, weil ein Drittel scheiß was drauf kann dann. Ja, weiß nicht, wie ist denn das dann da, ne? Eigentlich würde man ja sagen, ab nach Valhalla, und mit Odin wird gesoffen den ganzen Tag. Aber wenn der Allvater ja noch lebt, in Anführungszeichen, ja, wo gehen die denn dann hin?
Ich glaube, das ist bei den Space Wolves so eine Art Transfer. Bevor der Allvater kam, war das alles Mythologie. Dann kommt der Allvater und dann bist du im Prinzip Teil dieser Mythologie.
Ja, glaube, gut, ja, okay, das ist natürlich
der springende Punkt.
Ja, das klingt sinnig. Das könnt ihr dann ja dann auch noch ein bisschen mehr pushen. Anyway, als Belohnung. Es gab natürlich eine Belohnung dafür, ne, weil Zuckerbrot und Peitsche ist natürlich auch richtig nice. Und sein Zuckerbrot war dann sein Flaggschiff oder sein dann geworden, das Flaggschiff, die Speer des, Quatsch, und den Speer des Russ hat er auch noch erhalten.
Ja. Als auf der persönliche Serafina.
Und, das klingt wie ein Kloreiniger.
Ja, um den Speer des Russ gibt es, da gibt es wirklich viele, viele geile Infos zu. Finde ich sehr, sehr spannend. Also wer die Siege of Terra gelesen hat, der kennt vielleicht diese Klingenstabwaffe von Valdor, den apollonischen Speer, der dir, wenn du jemanden verletzt, sozusagen die Vergangenheit, Geschichte und Schwächen deines Feindes offenbart. Was ziemlich belastend für den guten Valdor ist.
Ja, ja.
Und als der Imperator, diese Waffe in den Tiefen der Urmakropolen Terras geschmiedet hat, hat er auch noch den Dynosianischen Speer geschmiedet, eine Schwesternwaffe, davon also schon ähnliches Design. Ne? Es gibt sogar Artworks dazu, total schön. Auf dem Buch Wolfsbane, auf der Novelle, kämpft Leman Russ mit dem Ding. Und das ist im Prinzip ja die Schwesternwaffe zum Apollonischen Speer. Es ist halt ein krasser goldener Speer mit so Wolfsverzierung und Pipapo. Und das Ding hat er bekommen vom Imperator, halt zu dieser, wie heißt das Ding? Rat des Feuers.
Genau, genau. Rat des Feuers Kampagne. Genau.
Und diese Waffe hat auch den Beinamen Gugnir. So. Und Gugnir war in der nordischen Mythologie der Speer von Odin. So.
Tata.
Passt ja.
So, und der Speer von Odin hatte halt die Eigenschaft, dass immer, wenn das Ding verlegt wurde, irgendwo in der Kreatur stecken geblieben ist, verloren gegangen ist, bla bla bla, es hat immer den Weg zurück zu ihrem Träger gefunden. Also Odin hat seinen Speer am Ende immer wieder bekommen. Der lag dann wieder auf seiner Vitrine oder bei ihm im Wohnzimmer. So.
Aber wenn man nicht aufpasst, dann ballert dir ein Auge aus, wenn er zurückgeflogen kommt.
Ja, genau, musst du aufpassen, musst du rechtzeitig fangen. So, und Russ hat halt auch diesen Gugnir, den Speer des Russ bekommen. Oder wie er halt als Schwesternwaffe des apollonischen Speers heißt, der dynosianische Speer. So, den hat er da bekommen vom Imperator. Und das Witzige ist, Russ fand die Waffe richtig schön scheiße. Er hat dieses Geschenk bekommen und dachte sich so, das habe ich mir nicht gewünscht.
Aber wahrscheinlich hat er deswegen nicht so auf den aufgepasst.
Genau, er hat das Ding halt erstmal in sein Zimmer geschmissen und war ein bisschen angepisst. Und,
danke Vater, ich hänge den hier an den Kühlschrank, wo ihn jeder sehen kann.
Er fand den halt richtig schön scheiße und hat halt den auch gerne mal verlegt oder irgendwo vergessen, hat den halt überhaupt nicht wertschätzend behandelt, was ja, zu späterem Zeitpunkt, ja, wenn das Ding nicht immer wieder zu ihm zurückgefunden hätte, wie Gugnir, die Waffe von Odin, wäre das halt echt in die Hose gegangen. Aber dazu später mehr. Merkt euch den Speer des Russ, kommt nachher nochmal vor. Und,
ich finde es mega lustig, was passiert. Dass das Ding
nie wirklich verloren gegangen ist, hat schon Sinn.
Ich freue mich da jetzt schon richtig drauf, weil ich finde es mega witzig, was dann später passiert ist. Und hat auch gleich zu Kopfkino geführt, auf jeden Fall. Das ist richtig stark.
Ja, und das Flaggschiff ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Das ist ja auch eines dieser anfänglichen Glorianer-Schlachtschiffe. Ich glaube, das hieß Hrafnagel oder irgendwie sowas. Also auch so ein etwas sportlicherer.
Übersetzung für Sargnagel.
Die Hrafnagel.
Sargnagel in so einigen Xenos-Völkern. Genau, auf jeden Fall Glorianer-Klasse. Und wir wissen alle, fettes Teil halt.
Latrine, das fette Teil, genau. Ich hätte da noch was, und zwar auf der Makropolwelt Nova Vorelia entdeckte Leman Russ noch ein uraltes SDK, das den Bau des nach ihm benannten Leman Russ Kampfpanzers ermöglichte. Und mich würde mal gerne interessieren, wie das Ding bis dahin genannt wurde. So Donnerbüchse 83 oder sowas.
Es existierte ja nicht. Es war ja erst das STK, was er gefunden hat. Davor gab es keinen Leman Russ Kampfpanzer.
Nee, ich weiß, aber wie das STK genannt wurde.
Ach so. Ah, okay. Ja, war wahrscheinlich irgendeine Codierung, ne? Das war der.
Leichtes Transportfahrzeug 1 oder sowas.
LC-42 oder so. Ich denke auch irgendwie so, weil du hast das ja bei 40K schon, ne? Also dass der Land Raider ist ja auch nach diesem Wissenschaftler Land benannt und so, ne? Der heißt nicht Land Raider, weil er das Land raidet, sondern weil das der Typ Land heißt.
Der ja, klar, Archäologe, der das SDK gefunden hat, Zwicker 2.
Ja, bei den Space Marines ist es ähnlich wie ja, in der deutschen Sprache. Meistens beschreibt der Name des Gegenstandes den Zweck, ne? Und der raidet halt das Land.
Die Panzerfaust, die Panzer die Fäuste.
Und der Lehmann Russ.
Russ. Hä? Ja. Witzig ist, ich hatte einen Lehrgesell, der hieß Lehmann, auch mit Vornamen.
Sehr gut.
Fand ich natürlich immer richtig cool. Der hat auch immer schön bei Dacharbeiten, gab es erstmal 2 Bier und Jägermeister. Und dann ging es aufs Dach.
Also ich wollte gerade sagen, was auf und dem Dach. Alter.
Der geht aufs
Haus. Was ich gut finde, dass der Kampfpanzer, das ist ja nun wirklich, wir wissen es alle, der absolut bekannteste im kompletten 40K-Universum. Dass er halt den Namen halt Lehman Russ trägt, weil im Endeffekt Lehman Russ in der Vergangenheit 30K-mäßig das Wort oder Justice vom Imperator himself, dass er da loszieht und die Gerechtigkeit halt oder der Henker ist, dass das dann später halt die Kanonade der Kampfpanzer immer noch den Namen trägt von
ja,
ihm.
Ja, vor allen Dingen ist das ja das Modell der imperialen Armee, ne? Also
total, absolut.
Dieser neue,
Rogue
Dawn Panzer kommt auch einfach nicht ran. Der sieht aus, als wäre der von irgendeinem Handyspiel das rundgelutschte Teil. Also ja, ich finde das jetzt nicht komplett scheiße, aber ich finde, das reiht sich
auch nicht komplett gut geil.
Ins imperiale Panzerdesign ein. Also
nicht wirklich.
Ja. Und ich hatte ja eben schon von dem Wolf und dem Löwen gesprochen, also von Lehman Russ und Lion L. Johnson. Und es begab sich auf der Welt Dulan, also da war so ein Kreuzzug, der Imperator hat halt gesagt, hier befriedet das System, da hat Lehman Russ gegen so eine krasse Spezies mit echt hoher Technologie und so Differenzbeschleunigern heißen die, glaube ich, so Waffen, die dich irgendwie atomarisieren irgendwie, gekämpft.
Infraschall. Mit Infraschallwaffen.
Differenzschallwaffen hießen die. Genau. Und ja. Das ist alles in dieser Lehman Russ Novelle. Das ist ziemlich cool. Da sind sie noch im großen Kreuzzug unterwegs und befrieden halt oder zwingen dieses System in die Konformität und bekämpfen halt diese krasse Rasse, die mit so richtig guten Schutzschilden, heftigen Rüstungen, die haben sogar so eine Art Dreadnoughts, die sind aber noch von Menschen bemannt, aber sind sogar größer als ein Leviathan-Dreadnought. Und gegen die kämpfen die und werden da schon ganz schön gefordert, weil die schon ganz schön krass sind und die wollen sich halt nicht dem Imperator unterstellen. Die wollen halt für ihre Freiheit kämpfen. Und da, sag ich mal, verbrennt Lehman Russ schon ganz schön viele Truppen, weil das ein ganz schön harter Kampf ist. Und sie zwingen die aber so ein bisschen in die Knie, haben aber immer noch nicht die Heimatwelt dieses Volkes gefunden. Und der Lionel Johnson kommt da halt hin, bietet seine Hilfe an quasi, beziehungsweise ist da ein sehr arroganter Ritter, er bietet die Hilfe weniger an, sondern führt die Wölfe so ein bisschen vor und sagt so, ey, ihr kriegt das ja anscheinend nicht hin und braucht hier so lange, jetzt kommen mal die Dark Angels und regeln. Und dann ist das so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Wettrennen, wer zuerst die Heimatwelt von diesem Volk findet. Und das dann hat Lehman Russ das endlich gefunden, weil sie da so ein Schiff kapern, was gerade dahin abhauen wollen. Und da aus den Datenspeichern können sie das halt rauslesen. Kommen da an und da ist der Löwe schon mittendrin und bei der Belagerung dieses Planeten und führt da gerade so eine Raumschlacht. Und die Space Wolves grätschen da voll rein und greifen so ein Schiff von dieser feindlichen Fraktion an. Und zerstören das auch und dann sagt halt Lionel Johnson, ey, ihr Vollidioten, könnt ihr nicht mit uns kommunizieren? Da waren gerade 10 meiner besten Enter-Trupps an Bord, um dieses Schiff zu übernehmen und ihr habt das gerade zerstört. So, dann ist Lionel Johnson kurz davor, auch ein Space Wolf-Schiff zu zerschießen und zwar das, was gerade seine 10 besten Enter-Trupps zerrotzt hat. So. Und dann klären sie das aber noch und sagen, dann das ist auch so ein Moment, wo du wieder bei Lehman Russ denkst, okay, da steckt einfach mehr dahinter, denn er ist nicht so, wie all seine Space Wolves das denken in dem Moment und geht auf Aggression und sagt, ey, ihr Ficker, wo sollen wir das denn wissen? Ihr sagt uns nicht Bescheid, dass ihr die Heimatwelt findet, sondern Lehman Russ sagt, ja, wir haben Fehler gemacht, wir nehmen jetzt hier diese Welt ein und dann werde ich sozusagen Reparation leisten oder ne, werde mich vor dir beugen.
Dafür gerade stehen, ja.
So, genau. Und seine Space Force sind so ein bisschen irritiert, dass er so handelt. Und dann sagen sie, okay, alles klar, jetzt kommunizieren wir ein bisschen besser. Die Dark Angels führen halt diese Raumschlacht weiter und die Space Wolves greifen halt, die haben auch so ein, um ihre Heimatwelt hat diese feindliche Fraktion so einen Ring aus Eisen, wie wir das schon aus dem Badab-Konflikt kennen, von Badab Primaris, so ein Schutzschild, wie auch der Mars es hat und so. Also so ein Eisenring quasi einmal um den Planeten, so ein Gürtel mit krassen Abwehrstationen und Kommandozentren, Schilden, pipapo. Und die Space Wolves kriegen halt hin, dieses Ding quasi da eine Bresche reinzuschlagen und so können sie auf der Welt dann landen, genau. Und die greifen halt dann diese Festung dieser abtrünnigen menschlichen Fraktion an, landen auf dem Planeten, stürmen den Thronsaal und da sieht dann halt Leman Russ, wie Lionel Johnson diesen Tyrannen, nennen sie den immer nur, quasi den König dieser feindlichen Fraktion gerade enthauptet. Und das ist für Leman Russ schon ein ganz schöner Stich, weil er hat sich vorher quasi bei Lionel Johnson entschuldigt und hat Lionel Johnson dann aber ins Ohr geflüstert, wenn du noch einmal auf meine Leute schießt, bringe ich dich um. Ich habe mich hier nur entschuldigt für deine Ritter, weil das einfach tapfere Marines sind und die sollen die Ehre kriegen, die ihnen gebührt und mir tut es leid, aber für dich würde ich das nicht machen. Die können sich halt beide überhaupt nicht leiden. Die finden sich richtig, richtig scheiße. Aber nicht nur so ein bisschen scheiße, sondern scheiße in den Zahnzwischenräumen. Die finden sich richtig kacke, ne? Und daraufhin ist da halt so eine Art Ehrenduell, wo die ganzen Besten der Besten von beiden Legionen rumstehen und die quasi anfeuern. Und da entspringt halt so ein krasser Kampf zwischen Lionel Johnson und Leman Russ. Und die kämpfen halt einen ganzen Tag durch. Ich finde solche Zeitspannen immer irgendwie affig, aber sie kämpfen anscheinend 24 Stunden lang. Und Leman Russ ist dann halt irgendwann so einfach dieses ganzen Streites überdrüssig und lacht sich halt tot. So sagt halt, ey, was ist das hier für ein Bullshit und lacht halt quasi über diesen Kampf, über diese Situation. Lionel Johnson, der halt so ein super arroganter und sehr stolzer Ritter sind, aber auch ist aber halt auch einfach quasi wirklich einer der besten Söhne des Imperators. Der ist ja wirklich richtig guter und eigentlich die älteste Legion und nimmt das Ganze als Beleidigung wahr und schlägt Russ halt einfach bewusstlos. So. Weil er halt einfach diesen lachenden Leman Russ nicht ertragen kann und haut ihm so dermaßen die Fresse, dass der bewusstlos wird. Und die Dark Angels hauen dann halt ab. Dadurch ist dieser Kampf nie geklärt worden, ne? Also dadurch sind die einfach quasi im Streit auseinandergegangen. Und daraus entsteht halt so eine Fehde quasi zwischen den Dark Angels und den Space Wolves. Wenig Kommunikation. Also der Albtraum eines jeden Sozialarbeiters. Und ja, das funktioniert dann halt nicht mehr, ne? Also die beiden sind dann schon ganz schön gegeneinander. Das kommt auch immer wieder mal durch und da kommen wir auch später nochmal zu, weil ich könnte jetzt ein bisschen vorgreifen, aber diese ganze Fehde zwischen Lionel Johnson und Leman Russ, da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genau in diesem Skript zu. Deswegen will ich da noch gar nicht so viel verraten.
Genau. Und da wir jetzt ja schon gewusst oder mitbekommen haben, dass Leman Russ halt ausgeschickt wird, um als, ich sag mal, Scharfrichter oder zumindest als Polizist des Imperators unterwegs zu sein.
Als Polizist.
Zu sein, ja, kann man ja schon sagen, zu seinen eigenen Brüdern. Genau, der Stadtscherge.
Sie riechen schon wieder
der Marshall unter seinen Brüdern.
Nach rohen Schweinegedärme aus dem Maul.
Sowas von.
Das passiert der öfter.
Das ist so Beratung. Kein Wunder, dass Johnson ihn auf die Fresse geschlagen hat.
Wie wir das ja mitbekommen hatten, schon im Skript um Angron, der hat ja so sein eigenes Ding gemacht und seine Schlechternägel, seinen World Eaters verpasst. Und das hat natürlich ja auch der Imperator spitz bekommen. Und deswegen schickt er seinen Polizisten los, den lieben Russ.
Der liebe Russ.
Ich bleib dabei. Der liebe kleine Polizist.
Oh, der Anzeigehauptmeister Russ.
Der Dorfschelm.
Mit seinem kleinen Knüppel. Und genau, und dementsprechend kam es dazu, dass halt Leman den Angron, erwischte, stellte, wie auch immer, auf jeden Fall zur Rede stellte. Und zwar in der berühmt-berüchtigten Nacht des Wolfes, wo im Endeffekt eigentlich Lehman Angron in Ketten legen wollte oder zumindest mitnehmen sollte, und er sollte halt für sein Ungehorsam Verantwortung übernehmen. Das führte, wie gesagt, zu etwas wilden Streitigkeiten. Die Nacht des Wolfes brach an. Bis heute ist ja nicht geklärt, wer da den ersten Schuss setzte, aber bei den beiden Fraktionen ist klar, da bleibt kein Auge trocken. Die beiden Armeen sind aufeinander losgegangen, wie wilde Hunde und Hackebeile. Also ging ordentlich zur Sache. Beide Legionen haben ordentlich geblutet. Beide konnten sich auch nicht wirklich als Sieger bezeichnen. Im Endeffekt, beide Primarchen schlugen dermaßen aufeinander ein, dass beide ihre Waffen verloren. Also jeder von beiden hat die Waffe des anderen zerstört. Im Endeffekt führte es dann zu einer Situation, da hat sich halt Lehman Russell ein bisschen unterlegen gezeigt. Angron stand über ihm, aber das hat er ganz bewusst gemacht, weil in der Zwischenzeit hunderte Space Wolves Angron wiederum umringten und abschnitten von den World Eaters. So, in der Situation hat er ihn dann zur Rede gestellt: Ey, sag mal, spinnst du jetzt total? Und bei den folgenden Sätzen, die Angron Lehman Russ um die Ohren schlackerte, hat er einfach festgestellt: Okay, mein Bruder Angron ist eine absolut verlorene Sache, es bringt absolut keinen Sinn. Das war auch der Zeitpunkt, wo dann die Kämpfe nachließen und sich die beiden Armeen trennten. Und beide machten halt ihre Sache. Das heißt, der Polizist ging zurück, musste halt dem Imperator Rede und Antwort stehen, warum, wieso, weshalb er ihn nicht mitgenommen hat. Und Angron machte weiter mit seinen Schlechternägeln. Das war halt ein Konflikt, den er halt mit diesem Bruder hatte. Also jetzt hat er schon zwei ordentliche Gegner auf seiner Agenda. Und und jetzt kommen wir halt so in die Pre-Horus Heresy-Zeit. Und zwar, noch nicht ganz. Also ist jetzt gleich, geht so langsam jetzt ineinander über. Und zwar gegen Ende des großen Kreuzzugs gab es eine große Kampagne, eine zweijährige Kampagne, glaube ich, wo die Space Wolves an der Seite der Wordbearers auch menschlich geführte Zivilisation zu Fall brachten, die auch über viele Sternsysteme verfügte, die aber auch mit Xenos eine gemeinsame Sache machten. Und die haben halt, wie bei der anderen Fraktion im Vorfeld, auch nicht richtig rausgekriegt, wo jetzt die Heimatwelt liegt, um endgültig den Garaus zu machen. In diesem Fall, die in der Nähe befindlichen Thousand Suns mit Magnus dem Roten baten ihre Hilfe an. Und haben dann halt mit den psionischen Fähigkeiten herausgekriegt, wo dann das Heimatsystem liegt. In diesem Fall hieß es Arc Reach Secundus. Und ja, und dann bei den letzten, ich sag mal, Schlachtvorbereitungen und dem Angriff auf diesen Planeten arbeiteten alle drei Legionen zusammen. Und naja, und dann gab es halt, also das war eine sehr, sehr fortgeschrittene Fraktion oder Volk, die ein großes Wissen angereichert hatten und große Bibliotheken mit Büchern füllten, und da ist natürlich Magnus, die Leseratte schlechthin, interessiert dran gewesen. Und bei der Erstürmung der Heimatwelt gab es auch schon ordentlich Diskrepanzen zwischen der Kriegsführung der Space Wolves und der Thousand Suns, weil die Space Wolves haben einfach keine Seele am Leben gelassen. Die haben wirklich alle weggemetzelt. Und das fanden natürlich die Thousand Suns etwas übertrieben und wollten natürlich auch der Zerstörung etwas entgegengehen, richtig, um so halt diese Bibliothek zu retten. Ja, aber die Bücher.
Ja, scheiß auf die Bücher. Wir brauchen nur brodelnden Miot.
Miot, genau.
Bücher ist alles rein, voll okay. Hör auf.
Zum Schluss jedenfalls kam es dann halt fast die Situation, dass Magnus und Lehman aufeinander losging. Und zwar lag es daran, dass bei der endgültigen letzten Schlacht 1000 Sun dem Flash Change anheimfiel. Das ist halt ein Fehler in der Genkodierung, weswegen der zu einer Chaosbrut wurde. Daraufhin sind immer mehr, also Thousand Suns, die das ist halt deren Last, deren Fluch. Und als sie das sahen, sind sie halt auch in Panik ausgebrochen. Und es sind mehrere Space Marines halt diesem Flash Change zum Opfer gefallen. Und und dann wollte Magnus einschreiten und seine Söhne sozusagen sanft den Tod bringen. Aber naja, Lieben hat dann andere Ideen und hat dann einfach mit seiner mit seiner Boltpistole draufgehalten und den erschossen. Das gab dann halt eine fast heftige Auseinandersetzung zwischen den beiden, wo nur Lorga eingreifen konnte und mit seinen Worten beschwichtigen konnte. Nichtsdestotrotz trennten sich alle und Lehman Ross drückte noch einmal die Wut Magnus gegenüber so aus, dass er voneinander weggehen, sich in die Hand schnitt und einen Blutschwur rausbrüllte, dass diese Rechnung noch nicht beglichen sei.
Das sind einfach harte Typen, muss man sagen.
Das sind, ja genau, und er mit seiner Fukuhila-Party, da ich sag mal, vorne Business, hinten Party, das wirkt dann natürlich dann umso beeindruckender, finde ich.
Ja, also finde ich auch Mähne. Tatsächlich das Cover von der Lehman Russ Novelle richtig gut, ne? Er hat auch geiles Haar einfach.
Er sieht schön.
Richtig gut aus, ne? Runen, dies, das. Dann hat er so ein Frostmourne-artiges Schwert wie von Warcraft. Das ist einfach heftiger Typ. Er
ist seines Haares sehr bewusst.
Ja, auf jeden Fall.
Kennt die auch dreimal täglich. Ja. Naja, und jetzt kommen wir halt genau zu einem Zeitpunkt. Wir schreiben
voran. Du bist mit 52 immer noch Single. Ja, aber ich habe eine Metalband, die kennen fast alle Leute bei uns in der Stadt.
Was für eine Musikrichtung macht die? Eine Metal-Richtung, die dir nicht sagt.
Poser. Genau. Und unser Logo kannst du nicht lesen.
Da gibt es so einige Bands da draußen, sorry, aber ist so. Ich kann deren Bandlogos ja nicht lesen.
Aber True Metal und so kann man in der Regel ja schon lesen. Das ist ja eher ja,
die Scherbe.
Ja, witzig.
Jedenfalls, wir schreiten in der Geschichte voran. Die Horus Heresy bricht an und Horus Verrat steht im Raum und Magnus der Rote versucht mit Hilfe eines großen Rituals und einer Anrufung des Imperators himself, ihn psionisch zu erreichen über die Galaxie hinaus, um den Imperator vor dem Verrat von Horus zu warnen. Das Problem bei der ganzen Nummer ist, es ist halt ein gigantisches psionisches Netzwerk rund um Terra ausgerichtet, nicht nur als Leuchtfeuer für die Schiffe durch den Warp.
Haben Sie schon mal was vom Edikt von Nikea gehört?
Einmal das stimmt, das Edikt von Nikea, das gab es ja auch noch, dem sich alle Fraktionen unterworfen hatten, keine psionische Fähigkeiten mehr einzusetzen.
Hoppla.
Aber noch schlimmer ist,
was die Space Force auch niemals gemacht haben. Ne?
Nein,
das sind Runenpriester.
Ja, das stimmt, die lecken an Blitzen und werfen Zocken in die Luft.
Das ist was ganz anderes. Was
genau? Erklärt mir bitte die Magie im Kaffeesatz lesen. Also wirklich.
Wenn die Psioniker zurückkommen, werden sie nicht sagen, hallo, ich bin ein Psioniker. Sie werden sagen, hallo, ich bin ein Runenpriester.
Ja, genau.
Nice.
Sag ja, die lecken an Blitzen und werfen Zocken in die Luft. Das ist was Heiliges.
Wie die Würfel fallen oder die Knochen fallen. Jedenfalls, Magnus hat mit seiner Zauberei nicht nur jetzt den Imperator erzürnt, um ihn zu erreichen, sondern er hat dabei auch noch einen ganz fragilen Prozess auf Terra zerstört. Und zwar ein großes Geheimprojekt des Imperators, der die Schwächen des Warps natürlich gesehen hat. Er wusste ja nun schon lange von den anderen Entitäten der Götter und wollte denen natürlich nicht noch 1000 Möglichkeiten geben, die Menschen weiterhin irgendwie zu beeinflussen und hat natürlich dann auch angefangen mit Projekten wie an dem Netz der 1000 Tore rum zu manipulieren, beziehungsweise es zu nutzen, da unter dem imperialen Palast eines dieser Tore stand Und das wollte er halt einfach aus dem Grund nutzen, weil du dann losgelöst vom Warp überall hinreisen kannst. Also nur weil es heißt Netz der 1000 Tore, es gibt natürlich deutlich mehr als nur 1000 Tore. Also es sind, was weiß ich, wie viele. Und und da sind leider alle oder sehr viele psionische Absicherungen rund um dieses Netz zerstört worden, als Magnus eindrang in den Thronsaal vom Imperator. Und naja, die Folge waren natürlich auch mehrere, ich weiß nicht wie viele hunderttausend tote Diener auf Terra, aufgrund von Dämoneneinfall. Also, naja.
Ja, da ist so einigen Leuten unmäßig die Rübe durchgeknallt.
So richtig böse. Und weil der Imperator diese Warnung nicht wahrnahm, sondern eher Magnus als den Verräter der Menschheit sah, hat er dann den Leman Russ ausgeschickt, um den Magnus zu richten. Und als Polizist.
Das kam dann natürlich als Polizist. Also erstmal zu verhaften. Und das kam natürlich Horus sehr gelegen. So auf die Art und Weise konnte er dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Ja.
Und Horus hat das getan, was Horus am allerbesten kann. Und zwar Leman Russ dermaßen die Hucke voll gelabert und Honig ins Ohr gekippt und Puderzeug in den Hintern geblasen und ihn so manipuliert, dass er halt nicht einfach nur nach Prospera geflogen ist, um Magnus als Polizist zu verhaften, sondern lieber einen umfassenden, massierten Angriff auf Prospera zu starten und diesem Planeten mehr oder weniger komplett den Erdboden gleich zu machen. Und so, die haben sich auch, die Space Force haben sie auch gar nicht groß dann.
Müsste man vielleicht nochmal vorher sagen, dass er seinen Söhnen gesagt hat, dass sich niemand wehren soll. Also absolut keine Gegenwehr geleistet werden soll, weder von den planetaren Verteidigungsstreitkräften noch von irgendwelchen Batterien, von irgendwelchen Abwehranlagen, was weiß ich was, und auch nicht von den Thousand Suns selbst. Die sollten sich ihrem Schicksal fügen und haben von ganz oben die Ansage bekommen, niemand macht hier irgendwas, und die haben ihren Primarchen angebettelt zum Schluss, dass sie halt was machen dürfen oder können oder sowas, und sind dann halt so zellenweise da ausgebrochen, bis sich dann halt nahezu alle gewehrt haben, aber da war es dann ja auch schon viel zu spät zu dem Zeitpunkt.
Da war es eigentlich schon rum, ja. Und es kam dann halt, wie es immer kommen musste, beide Primarchen haben sich dann begegnet und es gab ein kurzes, aber heftiges Duell, was darin gipfelte, dass Leman Russ wrestlingmäßig Magnus so hat übers Knie gebrochen. Also er hat ihn hochgehoben und dann so auf sein Knie fallen lassen, ihn sein fucking Rückgrat gebrochen. Eigentlich stirbt man bei sowas, ein Primarch halt nicht. Der hat dann in diesem Zustand der Rage oder des nahen Todes es geschafft, halt sich und seine ganze Legion oder das, was davon übrig war, wegzuzaubern. Aber ja, der Planet war halt Geschichte, dann komplett verheert gewesen. Aber weil es halt eine Heimatwelt von Legion war, war das jetzt halt auch nicht so ohne weiteres zu stemmen für die Space Force. Die haben dann halt doch halt auch federn lassen müssen. Waren halt dementsprechend.
Reichlich,
ja. Ja, also waren dann halt dementsprechend auch geschwächt. Also das war von hoch schon ziemlich bleach, sagt man hier in Hamburg. die waren ziemlich geschwächt. Und
ich finde generell, wie die ganze Horus Heresy so, wenn so diese ganzen Hintergründe beleuchtet werden und mit was welche Legion da gerade beschäftigt war, also sei es jetzt hier Cygnus Prime bei den Blood Angels oder hier die ganze Prospero-Nummer, was die Thousand Suns und die Space Wars betrifft, ich finde das diese ganzen Hintergründe, bis es dann wirklich zur Heresy kam und wo jeder gerade war, mega gut, einfach finde ich richtig gut konstruiert.
Und halt auch so,
absolut, ja, total.
Ja, halt auch so dieser Zustand von keiner weiß so wirklich, was gerade los ist. Gibt es überhaupt noch Seiten? Wer ist auf welche Seite? Ist man jetzt alleine loyal? So,
ja. Legion, wo sich Horus halt nicht so ganz sicher war, auf welche Seite sie sich stellen. Also, wie gut das alles. Ich weiß immer nicht, kann wirklich nicht sagen, ob ich das von der, sag ich mal, Anordnung oder Terminierung der einzelnen Romane, also wenn du die ganze Reihe anguckst von der Chronologie, Ob das jetzt gut oder schlecht war, wie sie es gemacht haben, kann ich tatsächlich überhaupt nicht beurteilen. Es ist manchmal ein bisschen wirr, finde ich. Aber ich weiß gar nicht, wie man das hätte besser machen können. Du willst ja auch irgendwie einen roten Faden reinkriegen und nicht erst mal 20 Romane brauchen, um das Ganze aufzubauen. Also ich finde so, sag ich mal, diese Conclusion innerhalb von 4 Romanen am Anfang finde ich schon ganz in Ordnung. Und dann rollst du halt alles rückwärts auf sozusagen erstmal. Weiß ich nicht, wie man das anders machen sollte, besser oder schlechter, keine Ahnung, aber ich finde so dieses Perfide, wenn du dir so über die ganzen Romane dann so langsam rausziehst, wie hat er das mit denen gemacht, wie hat er die White Scars verarztet, wie hat er das da gemacht, wie hat er das hier gemacht, finde ich total gut. Und das finde ich tatsächlich auch besonders bei der ganzen Prospero-Nummer mit diesen 2 Romanen, Thousand Suns und Burning of Prospero waren das, glaube ich, ne?
Ja.
Die jeweils aus der Sicht der anderen Legion gezeigt werden. Fantastisch geregelt, finde ich einfach richtig, richtig.
Total.
Richtig, richtig schön umgesetzt. Also das finde ich auch, wenn man rückblickend die ganze Reihe sieht, einfach eine große Stärke davon.
Voll. Also gerade die 2 Romane haben in meiner Erachtens nach nochmal ganz toll rausgestochen. Ich weiß jetzt aber nicht, wer der Autor war. Aber die haben halt auch so mein Bild von den beiden Legionen nochmal ein bisschen revidiert. So Thousand Suns konnte ich davor nicht so viel mit anfangen. Space Force habe ich halt immer belächelt. Aber die haben halt beide sehr viel mehr Substanz und Charakter in den Romanen, aber ohne dass es jetzt irgendwie groß aufgesetzt wirkt. Also es passt, es ist sehr, sehr, sehr homogen, wie die miteinander agieren, halt auch als sie noch nicht sich Spinnefeind waren. Das fand ich schon ganz gut.
Und ja, Prospero halt Burns so. Heißt das übrigens und nicht Burning of Prospero. Burning of Prospero ist die Bezeichnung dieses Konflikts, aber Prospero Burns ist die, so hieß der Roman und der ist tatsächlich von niemand Geringerem als Dan Abnett.
McNeil? Ja. Ah, Mist.
Qualitätsqualität.
Ja, die sind halt super.
McNeil wäre anders wild, aber nicht
Dan Abnett. Ja, die stellen halt nochmal raus und ja, das, wie du es halt sagst, so das Romane, das alles unterzubringen. Ich glaube, du kannst sie nicht wirklich chronologisch lesen, weil es da einfach keine chronologische Reihenfolge geben kann, weil halt sehr, sehr viel sehr parallel passiert.
Na, es gibt ja insofern, es gibt ja so Diagramme, wie du sie lesen kannst, je nachdem, welchen Blickwinkel du gerne hättest. Und ich finde tatsächlich, dass so in den Romanen von zwischen 10 und 30 so circa, finde ich, kommt so ein bisschen so ein Trott rein, weil du teilweise gar nicht mehr so richtig weißt, okay, wo bewegen wir uns hier zeitlich gerade. Aber ich glaube mal, bei so einem Epos, wie willst du es anders machen, ne? Du hast, ich finde dann, fand ich es dann halt wieder gut, als dieses ganze Imperium Secundus-Ding relativ strukturiert kam ab Roman 29 oder so, keine Ahnung. Das war ja relativ dicht hintereinander und du hattest dann einen guten roten Faden, wo auch dann wieder andere Sachen mit eingeflossen sind, wie das Schicksal von Vulkan und all solche Sachen. Aber teilweise zwischendurch, finde ich, fühlt man sich schon so ein bisschen lost, ne? Aber da ist sie genau, da hast du so eine gewisse Konsistenz, ja.
Ja, aber die so davor wirkt es halt bei vielen Romanen so überhaupt nicht verbunden dazu. Die könntest du halt auch so mehr oder weniger als so Alleinwerk lesen. Und
total, also aber halt das kann ja eine Schwäche sein in der Reihe, aber eine totale Stärke, wenn du dir wirklich einzelne Bücher rausnimmst. Und so habe ich ja beim ersten Durchgang die Horus Heresy gelesen. Ich habe mir einfach, weil ich einfach diese Fülle an Büchern, die wurden zu schnell released, als dass ich gegen angekommen wäre von meiner Lesegeschwindigkeit. Und damals gab es keine Hörbücher und so, wo du dann immer 2 Felder auf einmal beackern konntest, habe ich mir immer so die rausgezogen, die ich interessant fand. Meistens vom Cover her, tatsächlich. Oder wo ich vorher recherchiert habe, wo kommen Nightlords vor. Und das ist ja eigentlich dann erst ab SOTA und Imperium Secundus. Und dementsprechend so hab ich angefangen, die Horus Heresy zu lesen. Ich habe immer super viel ausgelassen, was jetzt rückblickend gesehen total cool war eigentlich, weil ich habe so die Grundstory so mitbekommen, habe mitbekommen, okay, es gibt noch 1000 Nebenschauplätze und das fand ich total positiv. Also muss ich sagen, also man kann das natürlich so lesen oder alle nacheinander, aber alle nacheinander, da gibt's dann natürlich auch wirklich immer Romane, die dann den individuellen Leser je nach Interessen und Vorlieben total abhängen, ne?
Voll. Also das.
Also ich habe die, hab die chronologisch durchgezogen. Ja.
Ich hatte es zumindest versucht. Ich habe dann aber auch welche angefangen und dann doch liegen lassen, weil sie mir halt echt so vom Schreibstil, vom Inhalt überhaupt nichts gegeben haben. Und da hast du dann halt echt zwischendrin schon eine krasse Durststrecke, wo gar nicht so wirklich viel an globaler Handlung passiert. So, das geht halt eigentlich erst so los, mit Vulkan lebt. So, dass so mehrere Romane da wieder so zusammengehören und eine gemeinsame Handlung haben und so verschiedene Handlungsstränge parallel laufen und dann macht es auch wieder Laune und dann freust du dich auch immer auf den nächsten Roman, wenn du einen gleich fertig hast. Aber davor waren es halt sehr viele Einzelstücke, die dann halt...
Ja, das finde ich halt so auch. Ich finde so Sachen wie hier Nemesis zum Beispiel ist fantastisch, großartig. Und aber trotzdem hast du ja wirklich nach den ersten 4 Romanen oder nach den ersten 5 hast du ja wirklich ganz lange immer nur dieses Gedippe. Man versucht überall mal so ein bisschen zu gucken, was machen die gerade, was machen die gerade, was haben die davor gemacht. Wenn man jetzt so den Alpha Legion Roman sich anguckt, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das ist teilweise, ich fand zum Beispiel diese Dark Angels Romane furchtbar. Dabei finde ich jetzt zum Beispiel die Dark Angels in dem Lehman Russ Roman fand ich total cool, weil sie da halt von außen gesehen werden und halt diese arroganten, aber sehr effektiven, wahnsinnig guten Ritter sind. Und das macht total Spaß, ne? Da hat man halt einfach diesen Blick von den Space Wolves auf die Dark Angels und da sind sie, finde ich, super cool. Da macht es total Spaß, dass Dark Angels vorkommen und dieses Zusammenspiel zwischen Space Wolves, Dark Angels total genial ist. Das ist aber einfach richtig gut umgesetzt und das macht dann richtig Laune. Aber in dem Moment, wo ich einen rein Dark Angels Roman habe, und das geht mir nicht nur in der Horus Heresy Reihe so, ich habe jetzt auch versucht Luther und hier Der Löwe zu lesen, finde ich beide ganz schlimm. Ist gar nichts, was mich irgendwie mitnimmt. Aber wenn sobald Dark Angels so Nebencharaktere sind, die trotzdem eine tragende Rolle spielen, finde ich sie super, ne? Aber so ist das natürlich auch total unterschiedlich.
Ja, es ist halt aber echt nicht einfach. Also ich für meinen Teil habe halt schon das Schwäche für Dark Angels. Ich spiele sie ja auch als Fraktion und habe mich dann halt echt gefreut, als ich dann zu Fallen Angels gekommen bin. Das war, glaube ich, der erste in der Heresy über Dark Angels, wenn ich mich nicht irre. Und boah, war das ein Schlafmittel. Also es steht und fällt halt echt damit, wer das schreibt. Ne? Aber das war halt echt Arbeit. Und wenn ich das schon als jemand sage, der Dark Angels per se eigentlich ziemlich cool findet und die gerne spielt und den ganzen Style von denen geil findet und sich da trotzdem so durchmühlen muss, wie ist das denn jetzt für jemand, der dann nicht so die Affinität zu hat? Also dann ist es halt echt schon, boah. Also.
Üble Geschichte, ja.
Ja, also das, so das, aber das war zum Beispiel so einer, das ist so die Phase in der Heresy, in den Büchern, wo du eigentlich so auf gar nichts hinarbeitest beim Lesen. Das ist so
alles
nebeneinander her.
Aber gut, ist das jetzt eine Schwäche? Ist das eine Stärke? Es macht ja diesen ganzen Heresy-Epos eigentlich auch so besonders, ne? Und so nerdy, weil du halt so Abbiegungen hast, die eigentlich fürs Große und Ganze relativ irrelevant sind, aber trotzdem irgendwie da sind. Und das ist ja trotzdem gut.
Ja, es ist halt das Schöne am Räumen. Es ist halt fucking groß, ne? Also es ist halt so unfassbar viele
Bücher.
Also du kommst eigentlich kaum drum rum, mal den einen oder anderen liegen zu lassen, um voranzukommen. Ja,
wollen wir mal wieder zurückkommen zu fucking groß, nämlich unserem großartigen Skript vom lieben Nico und wie es denn weitergeht mit dem guten Lehman Russ.
Zurück zum Text. Okay, genau. Die Space Wolves waren dann halt dolle geschwächt, aber doch irgendwie siegreich und haben erfolgreich als Polizisten den ganzen Planeten entvölkert und getötet und zogen dann halt mehr oder weniger weiter, sind dann auf die Alpha Legion gestoßen und ohne so wirklich zu schnell was los war, haben die dann auch angefangen, die Space Wolves anzugreifen, so einen kleinen Schirmützchen und halt auch dort bluten lassen und mehr oder weniger die Flotten dann wieder aufgelauert und waren nicht so geil für die Space Wolves, haben noch mehr
bluten müssen. Da gibt's über diese ganze Kampagne gibt's richtig gute Kurzgeschichten und so. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es gibt ein so Ding, wo dann tatsächlich so Space Wolves sich als Alpha Legion entpuppt haben und die sabotiert haben und das ist schon ziemlich, ziemlich geil.
Ich glaube zum Teil in diesen, ich weiß nicht mehr, White Scars Roman kommt das so
als waren auf jeden Fall aber auch Kurzgeschichten.
Also auf jeden Fall ganz
Geschichte auf Fenris auch, das ist gut.
Aber auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schwierige Situation für die Space Wolves. Die kommen mit der Kriegsführung so überhaupt nicht klar. Lassen sich da halt auch öfters drüber aus, gerade Lehman Russ, weil so die Alpha Legion halt so kämpft, wie die Alpha Legion das macht und eher so guerillamäßig immer wieder angreift, ausbluten lässt, sich zurückzieht, aber nie wirklich.
So verdammt! Die kämpfen ja wie eine moderne Armee und wir stehen auf Trinkhörner und zweiblättrige Äxte.
Kacke.
Völker Fenrika.
Und Perlen im Bad.
Ja, und na, das also sehr, sehr, sehr schlechte Situation. Werden da so ein bisschen auch von der Alpha Legion vor sich hergetrieben, was irgendwie absurd klingt, aber. Na, das konnten sie dann halt in der Situation sehr gut. wurden dann in den Alaxis-Nebel getrieben. Und da zeigt sich wieder, dass Tschinch, der Schicksalsgott, eine unfassbar eigene Art von Humor hat und wurden dort von niemand anderes als den Dark Angels gerettet, was, glaube ich, für beide nicht geil war. Aber naja, ich glaube, da muss auch erst ausdiskutiert werden, was ist gerade los, welche Seiten gibt es, wer ist auf welcher Seite, was, du bist auch, ach Mist, gut, dann sind wir halt beide auf derselben Seite, scheiße. Aber ja, wurden tatsächlich von den Dark Angels gerettet und mit, von denen auch zurück nach Terror eskortiert. Nach Terror.
Ja, das Witzige bei dieser Truppe der Dark Angels, also es sind Dark Angels gewesen, die im Auftrag des Löwen halt dort den Nebel gereinigt haben, ne? Also von Völkern, die nicht so richtig Imperator treu sind. Und
Nebelscheinwerfern.
Aber ich glaube, die operierten zu dem Zeitpunkt bereits irgendwie 50, 60 Jahre dort schon und haben gar nichts mitbekommen von diesem Bruderkrieg bis dato.
Noch besser.
Und deswegen gab es halt auch da noch nicht so diesen gerade vorausgegangenen Zwist. Das war ja halt das Coole. Also die hatten gar nicht so die Infos, dass der Löwe einen Hals auf den Polizisten hat. Und dementsprechend, das zieht sich jetzt durch. Und dementsprechend waren die dann doch relativ gut auf einer Wellenlänge. So, und deswegen haben die Dark Angels auch, waren erstmal total baff. Was geht da draußen
los? Was passiert also, hier gerade? Ja.
Ja,
um zu erklären, wir sind ja gerade verfolgt von der Alpha-Legion. Ja, aber die sind doch uns. Ja, aber die schießen auf uns. Ja, okay, wo kommt ihr her? Prospero, wir haben Prospero platt gemacht. Moment, was ist jetzt was?
Was?
Aber, ja. Wie lange waren wir raus? Verdammte Scheiße.
Wie dieses eine Meme von Avengers. So, wie lange war ich weg? Was ist hier passiert? Nach seiner Rückkehr. Hat Russ halt auch eine Charakterentwicklung durchgemacht, sodass es halt auch nicht alles spurlos an ihm vorbeigegangen. Denkt es auch wirklich nochmal differenziert über den Imperator nach und stellt ihn halt auch in Frage und ihn auch, naja, erkennt ihn halt, glaube ich, jetzt auch nochmal mit Nachdruck mehr als Menschen, der halt auch seine Fehler hat und auch schlechte Entscheidungen trifft oder dumme Entscheidungen trifft und nicht so als Überallvater. Also hat da nochmal einen Realitätscheck bekommen und bedauert halt von da an bis eigentlich zum seinem Nicht-mehr-Dasein, dass er sich halt so komplett verarschen lassen von Horus und eine mehr oder weniger loyale Legion deswegen halt über den Jordan gegangen ist oder in die Verderbnis getrieben wurde. Das nagt halt auch nochmal an dem. So, das hat nicht nur sehr viel von seiner Legion gekostet, sondern es hat eine ganze andere Legion verpuffen lassen können, die man hätte gebrauchen können. Da hat er so eine kleine Sinnkrise auf Terra. Es kommt auch in einem Roman vor, dass er da sehr viel Schach gegen Logan spielt. Das ist ganz schön. Und dann einen Trubsatzanfall bekommt. Das ist sehr gut. Aber sehr manipulativ. Also er wollte nur gucken, was Logan für ein Typ ist. Der hat sich dann doch irgendwie im Zaun. Aber da fand ich es halt auch so
geil.
Ja, um zu gucken, was das für ein Typ ist, dieser Logan. Ne? Also, aber ja, das finde ich halt so...
Weil?
Und das,
weil er doch mit Malkador zusammen die Knights Errant quasi geplant hat und denen das Go gegeben hat.
Ja, da wollte ich gerade zukommen. Und ich finde es halt auch so toll, so dass Malkador so als Berater zum einen Rogel Dorn und Russ so da irgendwie da hat und zum Beratschlagen zeigt, halt so, dass Lieben Russ halt mehr ist als ein stumpfer Haut drauf Typ. Also das unterstreicht es halt nochmal.
Ja, vor allen Dingen Malkador und Lieben Russ haben ja immer ein sehr, sehr sportliches Verhältnis gehabt.
Ja, aber ich finde, das unterstreicht es halt nochmal. So, wenn Lieben Russ einfach sowas wie ein besserer Ankron wäre, so, dann bräuchte Malkador ja dessen Rat nicht oder dessen Input so. Schreien kann ich auch alleine, weißt du, aber so der hat halt mehr auf dem Kasten, als du auf den ersten Blick siehst.
Es wird ja suggeriert, dass Malkador auch die Befehle zur Vernichtung der 2. und 11. Legion gegeben hat, ne? Dementsprechend, ja, der weiß schon, was er an ihm hat.
Ja, das klingt da auch so ein bisschen durch, also so wirklich doll aufgearbeitet wird das ja leider nirgendwo so richtig, aber das scheint da so ein bisschen durch. Ja, aber dass er dann halt auf Terra und hat er dann halt so auch so eine kleine persönliche Krise und kommt dann halt auch irgendwie auf den Bolzen, dass es seine persönliche Bestimmung und sein Schicksal ist, sich persönlich um Horus zu kümmern, da er der Henker ist. und macht sich dann halt auch auf die Socken. Ist es vielleicht nicht so die geilste Idee in dem Moment, aber gut, es treibt ihn halt um. Zum einen, wie gesagt, ist er halt der Henker und er könnte das dann halt relativ schnell lösen und keiner killt Primarchen so gut wie er. Und zum anderen halt ein einfach persönliches Ding. Zum einen dieser Bruderfahrt und zum anderen halt die Art und Weise, wie er da halt rein manipuliert wurde. Das sitzt tief in ihm, da muss er dann nochmal ein klärendes Gespräch führen. Aber bevor er das gemacht hat, ist er halt auch erstmal nochmal nach Hause nach Fenris geflogen, um mit seinen Rundpriestern ein Ritual durchzuführen. Aber Rundpriester sind keine Psioniker und das ist ein Ritual, das ist keine Psionik, das ist was ganz anderes.
Hat nichts mit Psi zu tun.
Das hat nichts damit zu tun.
Keine Magie.
Dann trifft er sich halt mit acht Runenpriestern, macht er so ein crazy Ritual und da finden sie halt raus, dass auf Fenris gibt es eine Warp-Entität, den Earl King, also den Erlkönig, würden wir ihn nennen auf Deutsch. Und der lebt halt in der Unterwelt oder den Schattenwelten Fenris. Und da begibt er sich hin, denn dieser Erlkönig oder der Earl King, wir wollen mal korrekt bleiben, der sammelt die Seelen der Fenrisianer, die außerhalb der Schlacht sterben. Und den trifft er dann halt und stellt ihm mehrere Aufgaben. Und eine der Aufgaben, da trifft halt der gute Leman Russ sich selbst aus einer Paralleluniversum. Nee? Und der zeigt ihm die Geheimnisse von Gugnir, also den Speer des Russ, auf. Und zwar ist es nicht so sehr wie bei Waldorfs Waffe, dass du sozusagen die Schwächen und die Vergangenheit deines Feindes erkennst, sondern wer von diesem Speer gestochen wird, dem wird selbst die Wahrheit präsentiert. Also der Träger, beziehungsweise der Schütze-Arsch, der das Ding bedient, der hat da wenig von, aber der Typ, der getroffen wird, dem werden halt die Wahrheiten aufgezeigt, heißt es. Ja, und dann sagt er sich, okay, so scheiße scheint das Ding ja doch nicht zu sein. Und macht sich dann halt auf den Weg, die Geister Rachzucht zu finden. Und seine lieben Knights Errant, die er davor mit Malkador sozusagen losgeschickt hat, die hatten in einer Geschichte, die auch ziemlich cool ist, auch die Geister Rachzucht gefunden. Und in der Geschichte habe ich mich immer gefragt, wieso pinselt der eine da überall so Runen hin und so und markiert da alles. Und das ist halt so ein bisschen so ein Peilsender. Und so findet Russ die Geister Rachzucht und stellt sich Horus. Und die reden viel, schreien viel und kämpfen in einem epischen Duell. Und da verwundet der gute Leman Russ den Horus letztendlich mit dem Speer und zeigt ihm die Korruption von Molek auf. Molek ist ja so eine Schlüsselwelt sozusagen, wo Horus quasi den Tritt über die Schwelle macht und letztendlich vollends korrumpiert wird. Und der Schnitt durch diesen Speer zeigt ihm halt die Wahrheit auf. Ja, Russ wird aber auch so doll verletzt, dass er letztendlich dann das Bewusstsein verliert, wird dann von der Raven Guard gerettet, völlig überraschend, und zum Heilen nach Deliverance gebracht. Ja, dort kommt dann erstmal der Löwe, der pöbelt dann erstmal den Korax an, was das denn soll, wie kämpft ihr bitte, völlig ehrenlos aus den Schatten, ihr habt euch bisher einfach nicht wirklich beteiligt, was soll die Scheiße und wo warst du überhaupt die ganze Zeit, alter Penner? Und ruft, glaube ich, da, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich genau da passiert ist, aber ich glaube, er ruft da den Kreuzzug der Vergeltung aus und an dem möchte sich Russ doch gern beteiligen, also Vergeltung üben, und da tauen die beiden schon mal so ein bisschen wieder auf, der gute Löwe und der Wolf. Ja, und nach diesem ganzen Kampf, da verabscheut der gute Leman Russ diesen Speer einfach noch mehr und tritt ihn an den guten Björn Fellhand ab. Den kennt man, der spielt tatsächlich auch bei 40k immer noch eine Rolle und ist nämlich am Ende der älteste Cyborg aller Zeiten. Aber da ist er noch in Fleisch und Blut unterwegs, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, dem gibt er halt diesen Speer und sagt, will ich nicht mehr haben. Ne? Und
nimm mir weg hier.
Hier ist Ehrenbekundung, mein Freund. Ich halte so viel von dir. Bitte nimm diesen Speer jetzt, geh ganz schnell weg. Ich kann nicht mehr sehen. Ich meine, geh auf eine Queste. Viel Spaß.
Such den Heiligen Gral und versteck da den Speer.
Ja, und dieser Kreuzzug, der da ausgerufen wurde, ist quasi das Lippenbekenntnis dafür, Horus bluten zu lassen für seinen Verrat. Das ist das, was der Löwe da initiiert und Russ sich doch gerne anschließt. Ja, Zu dem Speer würde ich denn jetzt noch mal ein bisschen was auflösen. Denn diese Waffe begleitet uns durch die Space Wolves Lore bis heute, also immer noch, selbst im modernen 40k, ist da immer noch die Rede von. Wie gesagt, er hat das Ding an Björn Fellhended abgegeben. Das Ding wurde genutzt während des Great Scourings, also dem Verfolgen der Verräterlegion nach der Horus Heresy, wurde das tatsächlich genutzt, um Magnus zu verletzen. Und wird dann auf der Welt, wo das passiert ist, nämlich auf Garm, in dem Schrein des Russ verwahrt. Und die Legende besagt, dass der Primarch zur Wolfszeit zurückkehren wird, um sich den Speer dann wiederzuholen. Genau, der Speer wurde dann später von Ragnar Schwarzmähne und seinen Jungs auch nochmal genutzt, um Magnus ins Auge zu pieksen und um so ein Ritual zu verhindern. Und dann ist der Speer aber leider im Warp verloren gegangen. Später dann aber... wurde der Speer dann wieder gefunden im Warp von den Space Wolves mit Hilfe der Wulfen und dann haben sie wieder mal Magnus verletzt und wieder mal ein ganz schlimmes Ritual verhindert und dann haben sie ihn danach wieder auf Garm deponiert. Ne?
Und das Ding ist ja, so wie
wirst du dich war das los. Das Ritual, genau. Wo der Speer herhalten musste für den, also wo die Thousand Suns den Speer gemobst haben?
Ja, ist gut möglich. Die haben auf jeden Fall Magnus mehrmals ins Auge gestochen damit. Aber wie
Odin. Ausgerechnet der Primarch, der sowieso nur ein Auge hat, den sticht man dauernd in die Murmel. Das ist doch unfair.
Wie Odins Speer oder wie Lassies Knochen findet er immer wieder zurück zum Härchen. Muss man da einfach so sagen.
Ja, mit dem konntest du aber echt trotzdem viel Schabernack treiben, offensichtlich, weil der Thousand Suns Hexer Maddox mit diesem
Maddox, das ist ja der Sohn von Brangelina.
Ja, glaube ich auch. Der hatte diesen Speer halt für ein Ritual am Start, um damit halt einen Zugang zum Warp zu errichten.
Ja, aber ich glaube auch, dass so Kinder aus so Promi-Ehen einfach, die haben auch ein schweres Los und die machen sowas dann am Ende.
Das kann passieren. Auf jeden Fall hat das ja dazu geführt, dass die Space Wolves diesen Wolfenfluch bekommen haben. Oder er wollte halt die komplette, also die gesamte Ordnung.
Er wollte, dass alle davon befallen sind.
Ja, das meine ich ja.
Hatte er wollte die 13. Das, Kompanie eh schon, so. Aber er wollte, dass alle Space Wolves dem Fluch der Wulfen verfallen.
So sieht's aus.
Der Fluch der beschissensten Modelle der Space Marines zu haben. No!
Die Riverdancer.
Nein!
Come at me, Bro! Ich finde, der Come at me, Bro Werwolf noch am besten. Ne?
Ja, meinetwegen, ne? So, kommen wir zum Ende des Bruderkriegs, oder was? Was haltet ihr davon?
Jausa.
Und nach dem Bruderkrieg erreichten sowohl halt Leman Russ als auch der Löwe zu spät Terra. Ne? Der Imperator, der saß bereits im goldenen Thron, also der war bereits gebunden und keiner durfte mehr zu ihm. Seine Jungs in Gold haben da die Türen dicht gemacht und sowas. Und nach dem Rückzug der Verräter führte Robot Girlyman den Codex Astartes ein, der auf die...
Da schreitest du jetzt aber schnell voran.
Wieso? Ne? Was?
Wir müssen doch die Fehde zwischen dem Löwen und dem Wolf noch beilegen. Denn genau das passierte nämlich, als Leman Russ und Lionel Johnson auf dem zerstörten Terror standen und quasi super abgefuckt waren, dass sie zu spät gekommen sind. Und da gab es wieder Vorwürfe, vor allen Dingen von Lionel Johnson in Richtung von Leman Russ, dass er ja durch seinen Stolz und so viel zu lange gebraucht hat. Er hätte quasi nie von Terra verschwinden dürfen, als er schon mal da war, nur um Horus zu stellen und la 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 la. Und dann hat Leman Russ, was ich da ganz interessant finde, weil eigentlich wirkt ja Lionel Johnson viel beherrschter, aber Leman Russ hat ja die viel größere Weitsicht und kann offensichtlich Situationen tausendmal besser einschätzen, hat Leman Russ halt da erkannt, okay, im Prinzip wird unser Streit niemals beigelegt sein. Weil dann hat er halt Leman Russ auch gesagt, ey, du bist ja damals, bist ja einfach abgehauen, nachdem du mich K.O. geschlagen hast. Und wir haben das nie klären können, was damals passiert ist. Und dann hat Leman Russ halt erkannt, okay, er muss sich jetzt vom Löwen niederstrecken lassen, damit das Ganze mal ein Ende hat. So. Und dann hat er ihn wirklich noch so ein bisschen provoziert, ein bisschen gestichelt und hat Leman Russ ihm wirklich das Schwert durch die Brust gerammt. So, aber Lionel Johnson hat Leman Russ das Schwert durch die Brust gerammt und Lionel Johnson hat aber die Klinge so ein bisschen abgelenkt, damit er ihn nicht tödlich verletzt. Trotzdem hat er irgendwie eine Woche gebraucht, um sich zu erholen von so einem Schwertdurchstoß. für uns
kann schon mal
eine Katastrophe, für so ein Primarchen eine Woche Bett.
Ja, das läufst du halt so weg. Ne? Also,
so, aber in dem Moment, dieser Moment ist halt super wichtig für die beiden, weil dann konnten sie wieder gut miteinander sprechen. Das war halt, dieser Kampf musste einmal zu Ende geführt werden. Lionel Johnson hat im Prinzip gewonnen, ne, nach Regeln der Kampfkunst. Aber eigentlich hat Lehman Russ gewonnen, weil damit hat er diesen Streit beigelegt und konnte wieder auf Augenhöhe mit seinem Bruder agieren. Ja.
War das halt auch das Paradoxe, wenn man sich die beiden anguckt, ist halt Lehman Russ der sehr, sehr, sehr viel empathischere. Und Lionel Johnson ist halt einfach, was Menschen angeht oder sowas angeht, so komplett blind. Also das ist ja auch so die große Schwäche vom Löwen, dass er sowas nicht wirklich schnallt.
Ja, aber da sagt Lehman Russ, sagt auch, unter dem Nachthimmel dieser sterbenden Welt Terror sieht Lionel Johnson noch fahler und unmenschlicher aus als normalerweise. Er meint halt, der sieht halt aus wie eine lebende Leiche und das spiegelt halt seinen Charakter auch gut wider. So.
Mhm.
Nachvollziehbar. Ja, passt das auf jeden Fall ganz gut, ne? So, aber als sich die Verräter von Terror zurückgezogen haben, was ich eben schon angeschnitten hatte, ja, hatte Robot Girlyman den Codex Astartes eingeführt und die Aufspaltung der Legion in kleinere Orden festgesetzt oder festgelegt oder beziehungsweise wollte das halt so etablieren. Lehman Russ hat sich dem Ganzen widersetzt oder wollte sich dem Ganzen widersetzen und also er hat es hingekriegt, weil die Space Wolves ja nie sonderlich groß gewesen sind. So, also an Masse jetzt. Und deswegen hat das irgendwie funktioniert, dass das so ein bisschen abgespeckter, wo alles stattfindet. Aber dennoch wurde die Legion gespalten und es entstanden die Wolf Brothers. Also der eine Nachfolgeorden, den es ja zeitweise gab. Und das ist ja das, was den so, was dieser Reglementierung quasi, was da passiert ist. Also durch den Kodex. Und jetzt aber mal noch was ganz Interessantes. Und zwar gab es ja eine Nachricht, oder hat Lehman Russ eine Nachricht erhalten, über den vermeintlichen Tod von Lionel Johnson.
Naja, warte mal. Mit dieser Kodex-Gründung, da gibt es auch noch mal was Spannendes in der Primarie.
Ja, komm.
Denn Lehman Russ hat sich dem, ja, ey, deswegen machen wir eine Folge über Lehman Russ. Der hat halt, dieser ganze Disput zwischen ihm und Lionel Johnson hat halt dazu geführt, dass Lehman Russ halt viel gelernt hat, so, ne? Also der hat halt gesagt, okay, dieser ganze Streit hier intern ist so beschissen und damit schwächen wir uns nur selbst. Man nennt diese ganze Phase ja auch die Codex-Crisis, wo halt der Codex festgelegt wurde und viele Legionen das gar nicht so geil fanden und beziehungsweise deren Primarchen. Und er hat halt gesagt, okay, das funktioniert so nicht, wir können uns nicht immer streiten. Und deswegen hat er dem Ganzen nachher klein beigegeben, ne? Weil er gesagt hat, okay, er muss jetzt sich selber und seine Bedürfnisse und Ansichten zurückstellen, damit das Imperium weiterlebt. So, ne? Weil der Imperator hat ihm auch gesagt, als er auf Fenris als Wanderer unterwegs war, du dienst nicht mir, sondern du dienst der Menschheit sozusagen. So. Und das ist ja das, was am Ende wichtig ist. Nicht, dass deine Legion irgendwie so super groß und krass ist und alles so bleibt, wie es ist, sondern dass man sich weiterentwickelt und das tut, was für die Menschheit am wichtigsten ist. So. Also es beruht eigentlich alles auf diesem Disput zwischen ihm und Lionel Johnson.
Ja, das weitermachen, dankeschön. Das ist nett von dir.
Sorry.
Auf jeden Fall nach...
Ich fand, das gehörte noch da rein.
Ja, ich habe das Buch habe ich nicht gelesen. Wusste ich nicht. Danke für deine Ergänzung. Sehr nett von dir. So, nach der Nachricht von dem angeblichen Tod von Lionel Johnson hat sich, was ich eben schon meinte, Lehman Russ zurückgezogen in das Herz seiner Festung, den Reißzahn, und hat da eine ganz besondere Andacht abgehalten, um halt, Abschied zu nehmen halt. Diese Andacht, die wurde sonst nur gefallenen Einherjahr gewidmet. Und das ist halt so sein persönliches Zeichen, also seiner persönlichen tiefsten Ehrerbietung und des Respekts für seinen einstigen Kontrahenten oder ja, also für seinen Bruder halt, auch wenn sie sich zeitweise nicht ganz so grün waren.
Für jeden, der nicht weiß, was die Einherjahr sind, also das sind halt so die richtig krassen Jahls und die halt was zu sagen hatten, so richtig krasse Fenrisianer und eigentlich so gab es so krasse Ansprachen nur bei deren Begräbnissen. So. Gibt es auch eine Anekdote zur nordischen Mythologie? Und da waren das nämlich gefallene Kämpfer, die sorgenfrei in Valhalla wohnen können.
Das Verschwinden des Ruhs. Genau. Und zwar trug es sich knapp 200 Jahre nach dem Ende des Großen Bruderkriegs, ca. 211 M31, so zu, dass Limeros an einem großen Festgrad teilnahm im Reißzahn mit seinen Space Wolves um sich rumgeschart. Da hat er so einen kurzen Moment der, ja, wie soll man sagen, der Abwesenheit. Er wirkte wie weggetreten und während der Feierlichkeiten. Und dann kam er wieder zu sich und sagte:
Reichtum, Ruhm, Macht, Gold Roger, der König der Piraten, hat alles erreicht, was diese Welt zu bieten hat.
Nein, das hat er nicht gesagt.
Nein?
Da muss ich dir ganz hart widersprechen, Andy. Das hat er nicht gesagt. Er sagte auch nicht Veni Vidi Vici. Ich kam, sah und ging wieder weg.
Veni Vici Vidi. Ich kam, ich sah, ich vergeigte.
Am Ende werde ich zurückkehren für die letzte Schlacht, für die Wolfszeit. Und dann rief er seine Wolfsgarde, seine Ehrenmitglieder rund um ihn herum, also das engste Gefolge, seine persönliche Leibwache, zu sich. Verschwand tatsächlich in Begleitung dieser Truppe aus dem Reißzahn, also Schritt von dannen. Er ließ nur das jüngste Mitglied seiner ganzen Wolflords zurück. Und das war halt der, dem er im Vorfeld diese Geschichte erzählte, dem Björn Wolfsklaue, Fellhand.
Fellhand, ja, Wolfsklaue auf Deutsch. Ich glaube aber inzwischen hat er auch auf Deutsch den Namen Fellhand, ne?
Ah, ja, deswegen meine ich so Fellhand, das ist dann manchmal doch leichter zu verstehen. Jedenfalls, der blieb zurück. Und, und Leman Russ schritt von dannen und es ist nicht genau bekannt, wohin er zog. Ob er jetzt loszog, um halt zum Beispiel Magnus den Roten nochmal zu kriegen oder irgendwas dergleichen. Das ist alles, steht in den Sternen, man weiß es nicht genau. Und die Wölfe blieben halt auf Fenris zurück, also die Space Wolves. Und diese Geschichte des Verschwindens von Mowgli, dem Polizisten, dem Krieg, dem Herr des Krieges, ihr wisst schon, wen ich meine, dem großen Wolf, das wird alle 1000 Jahre von Björn himself, dem mittlerweile ältesten Dreadnought aller Zeiten, erzählt, indem er halt bei dieser Feierlichkeit ja aus seinem Schlaf geholt wird und diese Geschichte zum Besten preist.
Leman Russ war somit einer der letzten Primarchen, also klar, Fulgrim ist immer irgendwie ausgeklammert, Vulkan ist irgendwie ausgeklammert, aber ich glaube, es ist einer der letzten Primarchen, die verschwunden sind, ne?
Das kann sehr gut sein. Also Vulkan, ich glaube, der trauerte ja relativ lange da noch irgendwie im Thronsaal rum und der verschwand, aber der tauchte ja M32 wieder auf. Das war dann ja bei der...
Ja, genau. Also der war ja nie wirklich
Buchreihe tot, der, so.
Aber nee, genau. Ich glaube, selbst Gilliman, der wurde ja auch bei diesem Scouring dann ja von Fulgrim so verletzt, dass er in Stasis gesetzt wurde. Und ich glaube tatsächlich, dass Leman Russ der letzte Primarch ist, der verschwunden ist von den Loyalen.
Ja, das stimmt. Und die Loyalen, das sind ja auch die, die alle irgendwie am Verschwinden sind, während hingegen die Dämonenprinz gewordenen Primarchen der Bösewichte, sag ich jetzt mal, immer wieder in Erscheinung treten. Ja, gut, die suchen das Imperium immer wieder heim.
Jetzt kommen sie ja offensichtlich alle nacheinander wieder.
Jetzt kommen sie alle wieder.
Langweilig.
Kommen wir nochmal und um die Sache nochmal so einen kleinen letzten, Schliff zu verpassen, damit man sich auch irgendwie ein Bild davon machen kann, geht es nochmal um die Bewaffnung oder die Ausrüstung viel eher von Lehman Russ. Da habe ich zumindest noch ein paar einschneidende Worte gehüllt, zum Beispiel in die Rüstung, diese einzigartige Rüstung Amor Elavagar, in der er sein Unwesen trieb. Und Elavagar, ich hoffe, ne, Elavagar, so, dann hört sich das nicht ganz so französisch an. Elavagar. Okay, jetzt ist gut. dann hat er lange Zeit ein Kettenschwert geschwungen, und zwar Krakenmaw. Allerdings ist das die Waffe, die zum einen die persönliche Waffe von Angron in der Nacht des Wolfes zerstörte, aber halt auch durch dieselbige zerstört wurde. Somit musste Ersatz her. Er hatte natürlich schon den Speer der Ruß.
Den hat er aber so gut wie nie benutzt, weil er den scheiße fand. Nee.
Ganz genau. Und dann ja nachher bei der Belagerung von Yarrant, da hat er Björn das in die Hand gedrückt in einem kurzen hellen Moment. Und war, glaube ich, wirklich froh drüber. Nee, aber die Hauptwaffen sonst in der Horus Heresy vor allem, da war es halt die Frostklinge Mjallnar, eine uralte Waffe, auch bekannt als Bale Knight. Und zur Ergänzung hat er die Frostaxt Helwinter getragen. Helwinter, da klingelt's doch. Gab es doch irgendwie so ein Computerspiel. Nee,
Helwinter ist der dritte Roman der modernen Space Wars Trilogie. Und mit,
aber es gab auch ein Fantasy-Spiel, so auch so ein bisschen auf AD&D-Basis als Computerspiel. Ich habe das gerne gespielt und Helwinter war die Hauptstadt.
Das war Neverwinter Nights, oder nicht?
Neverwinter Nights, ganz genau. Ja, mega.
Sind die Kenner, da sehe ich früher immer im Netzwerk mit meinem Kumpel Lorenz damals immer gezockt. Lorenz, habe ich gesagt, komm,
geh nochmal rein. Wie es nicht anders sein soll, hat natürlich auch der gute Lehman Russ die moderne Kriegsführung anerkannt und trug einen Kombibolter namens Scorn Spitter, mit dem er, wie gesagt, auf Reach Secundus diesen mutierten Thousand Sun erschoss. Ja, das nur mal so am Rande, so ein bisschen zu der Bewaffnung.
Finde ich alles super. Ich bin Fan.
Kann man mal machen.
Ja, muss ich ehrlich sagen, bei allem Spott, den wir so haben, ich habe ja immer gesagt, ich finde die Space Wolves haben sich durch die Horus Heresy bei mir echt rehabilitiert, genauso wie Lehman Russ, und muss echt sagen, also top. Ich freue mich immer,
wenn er seine Legion
auftaucht. 40k, überhaupt nicht mein Ding, auch von der Modellrange her.
Nee, die sind halt cheesy wie nur irgendwas. Ne, also halt,
ja, mit diesen Frostklingen und diesen River-dancenden Wulfen gefällt mir gar nicht mehr.
Ja, Obertyp oder Ordensmeister sitzt im Boot und lässt sich nach vorne tragen und all so Kram.
Ist
halt eher schwierig.
Das Antigraf-Teil da.
Ist so furchtbar.
Ist das nicht ein Schlitten?
Ja, nee, das ist ein Antigraf-Teil, glaube ich, was gezogen wird. Aber im Großen und Ganzen hege ich auch eher den Pragmatismus der World Eaters, dieses
Avia. Verdrängt, ich glaube nicht vergessen, er ist einfach nur verdrängt.
Und die Space Wolves, ich glaube, dass du da mal jemanden hast, der einen Helm trägt, die haben halt alle ihre Zotteln halt frei in der frischen Luft. Und das ist halt so für mich ein großer Knackpunkt. Das sieht vielleicht wild aus, aber es ist echt nicht praktisch. Das zieht mich auch nicht. Hallo, aber bei 40k gibt es überhaupt einen mit Helm?
Ja.
Ja?
Naja.
Die sehen dann aus wie Wolfsschädel, was halt auch wieder doof aussieht, weil Wolfsschädel irgendwie gar nicht so cool aussieht, aber ja, doch, gibt's auch.
Das stimmt. Ja, also ich würde an dieser Stelle sagen, wir kommen zur Playlist, zu dem glorreichen Abschluss.
Ja, dann.
Und ich fange auch gleich mal an. Ich fange voll an. Und zwar, um diese Sache zu würdigen, habe ich mich für ein wirklich sehr auch ernstes Lied entschieden von Baha Man. Who Let the Dogs Out?
Da muss ich auch immer an Wikinger denken.
Ja, voll. Das passt einfach.
Ich besuche ja auch immer wieder gerne Wikinger-Märkte und das ist das, was da eigentlich fast nonstop aus den Boxen kommt.
So ungefähr habe ich mir das immer vorgestellt.
Ja. Ja, die Hunde.
in Anbetracht des Themas Wikinger und hast dich gesehen und Met und Saufen, dachte ich mir, die klassische Folklore aus dem 8. Jahrhundert, Kettenhemd von Torfolk.
Finde ich sehr, 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 sehr treffend, sehr, sehr treffend. Und dadurch, dass ich auch Space Wolves bei 40k recht peinlich finde und ja, da einfach nicht mit warm werde.
Klassische Folklore.
Genau, was ich auch richtig peinlich finde. Und das ist nämlich Raised by Wolves von den Interrupters. Das läuft ja neuerdings auch im Radio und so. Und da ist so Wolfsgeheul mit im Lied. Und irgendwie singt sie, was sie für eine harte Type ist und so. Also es ist, ey, boah, ich krieg da wirklich, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ich krieg sofort Gänsehose. Das ist gar nicht mein Ding. Also,
ja, ja,
Raised by Wolves von den Interrupters. Ist, ja. Kein Respekt. Wirklich nicht.
Was? Ich hab's ernst gemeint.
Ja, sehr schön. Also, die Playlist ist ja bisher, also jetzt für die Folge heute, mit sehr illustren, klamaukigen, ja, Klängen geschmückt.
Das hast du nicht vorher gesagt.
Ich würde es mal so behaupten. Auch. Ja, ja, natürlich, natürlich. Deswegen reiche ich mich ja, da auch direkt mal ein, und, um diesen Saufgelage auf den Riss zu bedenken, würde ich gerne Bottropper Bier
draufpacken. Bitte schneid das nicht aus, das ist wundervoll.
Ja, das ist ja so.
Ja. Jetzt muss ich wieder Spotify öffnen.
Was bist denn da jetzt am Rumklicken?
Gibt's nämlich von Jürgen von Manger und von Ruhrschnellweg.
Oh. Ach du Scheiße, dann mach mal Jürgen von Manger.
Ja, das ist doch eine nette Playlist. Da haben wir noch mal ein paar kleine Schmankerl draufgepackt. Ja, absolut. Wir freuen uns, euch alle bei der Eröffnung vom Warhammer 1 in Hamburg zu sehen, am 1.3. Das ist ja nämlich gleich. Und ja, dann... Gehabt euch wohl.
Auf ich bald.
Hoffe, Lehman Russ hat euch so viel Freude gemacht, wie er uns Freude gemacht hat. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann im vollen Space Wolves Fieber, oder?
Total. Da geht's in die vollen.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magellan.